Hallo und herzlich willkommen zur 97. Episode des Computerbase-Podcasts CB-Funk. Nun, jetzt werden sich einige treue Zuhörer vielleicht fragen, wieso spricht denn diesmal Fabian die Begrüßung und nicht Jan? Es liegt ganz einfach daran, dass Jan heute gar nicht mit dabei ist. Das Thema des Podcasts sind nämlich die Spiele des Jahres 2024 und all die Entwicklungen der Branche, die wir da vielleicht gesehen haben wollen. Und mit mir meine ich in diesem Fall meinen Kollegen Max, der zum Thema wahrscheinlich mehr zu sagen hat und noch mehr sagen kann als Jan und deshalb heute hier zusammen mit mir sitzt. Hallo Max.
Moin.
Ja, wir sind ja beide Gamer schon seit langer Zeit und spielen ja auch aktiv tatsächlich noch das ein oder andere Spiel im Jahr, währenddessen Jan das ja hauptsächlich bencht. Und vor allem haben wir, glaube ich, auch verschiedene Interessen, was unsere Lieblingsgenres oder zumindest das, was wir so spielen, unbedingt angeht. Deswegen ergänzen wir uns hoffentlich ganz vorzüglich in dieser Aufnahme. Und ich glaube, wir beginnen einfach mal damit, dass wir darüber sprechen, was ist uns denn an Spielen, an Releases, an Games, die wir vielleicht auch selber gespielt haben oder die wir mitbekommen haben, noch präsent. Dann versuchen wir das mal so ein bisschen einzuordnen, denn wir glauben, dass wir da ein paar Muster erkennen, was AAA und AA und Indies angeht. Reden wir über unser beides Lieblingsthema, wenn es ums Spiele geht, nämlich über Ubisoft, wobei ich diesmal zu meinem Bedauern feststellen musste, dass ich gar nicht so sehr haten kann, wie ich das gerne möchte, weil mir nämlich ein Spiel tatsächlich sehr gut gefallen hat. Ja, und dann ziehen wir noch ein persönliches Fazit, denn das muss ja quasi bei sowas rein. Da kann ich direkt einen Ausblick geben. Die ganze Redaktion oder fast die ganze Redaktion wird ein persönliches Fazit ziehen. Darauf kommen wir noch. Und dann reden wir noch so ganz kurz über das, was uns eigentlich das nächste Jahr erwartet, beziehungsweise was wir uns vom nächsten Jahr erhoffen und erwarten. Und jetzt muss ich gerade auch nochmal aufs Datum luken. Das hier ist nämlich die Folge, die wir aufnehmen, nicht für ja, den morgigen Mittwoch. Da darf ich nämlich nochmal mit Jan ran. Sondern für den Mittwoch danach, also den 25. Dezember und damit den ersten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, ich hätte diese Folge eigentlich auch mit beginnen können, mit frohe Weihnachten an euch alle. Das habe ich dafür jetzt gebracht. So, Max, jetzt übergebe ich mal dich an dich, weil sonst halte ich hier meinen Monolog, meine Lippen werden ganz trocken. Jetzt darfst du mir erzählen, wenn du jetzt zurückdenkst, weißt du eigentlich noch, was im Januar, was im Februar, was im März passiert ist dieses Jahr in der Spielewelt?
Das ist tatsächlich das ganz große Problem, das ich nachschlagen musste. Auch bei den Sachen, die ich gespielt habe. So richtiges Highlight hatte ich dieses Jahr nicht.
Gar nicht. Also du greifst jetzt quasi schon das Fazit, das wir am Ende geben wollten, vorweg. Aber du hast ja trotzdem Sachen gespielt.
Richtig. Und das Erste, also, wobei ich dazu sagen muss, ein paar Sachen kannte ich schon, was das erste große Spiel, das ich dann tatsächlich auch komplett gespielt habe, war Space Marine 2, das kam, glaube ich, erst im Herbst.
Okay, das ist dann natürlich, und was hast du die erste Hälfte des Jahres gemacht? Alte Spiele gespielt, oder?
Genau, den Backlog aufgearbeitet, so ein bisschen.
Ja, und, ja gut, da gab es ja nach 23 auch viel, da gab es ja wirklich sehr, sehr viele, auch sehr große Spiele, die sehr gut bewertet worden zumindest. Ob sie wirklich gut waren, weiß ich nicht, weil ich die meisten davon immer noch nicht gespielt habe. Aber 24 dann ja eben vielleicht nicht. Also wenn ich mich jetzt vor allem an die ersten Monate zurückerinnere, den Januar und den Februar, war das, glaube ich, da hatten wir drei Double-A-Hits, die wirklich durch die Decke gingen. Das war einmal Palworld, Helldivers 2 und Enshrouded, so halb zumindest. Kannst du dich noch an die erinnern?
Ja, vor allem an Palworld, weil das ja aus dem Nichts kam und auch am Anfang so ein bisschen sehr janky war.
Ja, es hatte so den Flair eines billigen China-Spiels, das außerdem ja noch eine Kopie von Pokémon war, zumindest wenn man es jetzt ganz negativ formulieren wollen würde.
Und wenn man es ganz positiv formuliert, dann hat das irgendwie an die Anfangszeit so aus dem letzten Jahrtausend um die Jahrtausendwende erinnert, wo so ein paar Leute irgendeine crazy Idee in ihrer Hinterhofbude hatten und die dann einfach rausgehauen haben. So nach dem Motto, wir bauen in unser Spiel einfach alles, was cool ist und das sind, oder was uns gerade interessiert, und das sind offenbar Pokémon und große Waffen.
Aber das hast du das mal gespielt?
Tatsächlich nicht.
Okay. Nee, ich habe es auch nur aus der Berichterstattung mitbekommen. weil ich das selber, also mich sprechen diese beiden Sachen tatsächlich, die du da jetzt gerade sehr prägnant genannt hast, mich sprechen die nicht so an. Und es war ja aber auch sehr kontrovers, weil es ja auch wirklich das Lager gab, das gesagt hat, das ist nur ein Pokémon-Klon, das darf man nicht unterstützen. Ich glaube, Nintendo hat dann irgendwann mal sogar geklagt. Ich glaube, das hat aber noch keinen Ausgang gefunden. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist halt eben, es kam aus dem Nichts. Also da hat ja niemand mit gerechnet, dass das so ein großes, ich glaube, es war ja zwischenzeitlich sogar das größte Spiel oder das Spiel, das die meisten gleichzeitigen Spieler auf Steam hatte, ist es vielleicht auch immer noch. Es war auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Helldivers 2 wiederum, das ist ja quasi von mit Sony als Publisher, also kein Indie-Teil, auf keinen Fall, aber es ist halt auch nicht AAA, es ist eher so AA, hat auch nur 40 Euro gekostet. Was, ja, die 2 im Namen hat, aber im Grunde genommen vom Gameplay her eine 1 ist, weil es jetzt halt plötzlich First Person ist, oder nee, es ist Third Person, ne? Ich habe es ja sogar gespielt, ich weiß aber gerade nicht mehr, ob es First oder Third Person war. Ich glaube, es war Third Person. Und der erste Teil, der war aber halt isometrische Perspektive von oben herab und man steuert seine Einheiten da auf dem Schlachtfeld und hier ist man halt selber so eine Einheit und das hat ja auch einen riesigen großen Hype gehabt. Und hat er jetzt bei den Game Awards auch gerade erst das Best Ongoing Game bekommen oder so, wo ich eigentlich dachte, das können nur Spiele bekommen, die ein Jahr alt sind, aber anscheinend nicht. Also okay. Hatte zwischendurch die Kontroverse, das fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein, dass es ja den Account, die Accountpflicht gab, sich dann mit einem PlayStation-Konto anzumelden auf dem PC. Was ja wirklich eine Shitshow auch war, weil das Spiel zuerst dann auch in Ländern verkauft wurde, wo man gar nicht legal ein PlayStation-Konto haben durfte. Hast du das damals mitbekommen?
Ja, wieder so ein schöner Big Publisher-Move. Wobei mich das bei Helldivers tatsächlich etwas weniger verärgert hat, als hinterher bei Spielen wie Ghost of Tsushima, die ja im Grunde Einzelspielertitel sind.
Ich glaube, bei Helldivers war auch tatsächlich noch die das Argument, das Sony da genannt hat, war, ja, wir müssen damit sicherstellen, dass Leute nicht cheaten oder irgendwie griefen oder irgendwie unsere PlayStation-Spieler belästigen, weil es ja Crossplay hatte. Was auch schon sehr an den Haaren herbeigezogen war, aber wenn man jetzt ganz gutmütig gewesen wäre, hätte man denen das noch abnehmen können, aber bei Ghost of Tsushima greift sowas natürlich nicht.
Ja, für so einen angetackerten Multiplayer-Modus, den weiß ich nicht, wie viele Leute überhaupt spielen und das dann auch für den Einzelspieler zwingend zu machen, weiß ich nicht. Auf der PlayStation kann ich einfach die Disc reinschieben und dann geht das ja auch.
Ja, ja. Naja, das waren so die ersten Games des Jahres, aber auch, was man jetzt schon feststellt, diese beiden, das waren diese dreien, weil Enshrouded habe ich jetzt mal kurz ausgeklammert, da reden wir jetzt nicht mehr im Detail drüber, aber das war dieses Voxel-Sandkasten-Koop-Baukasten-Magie-Spiel. Es sind aber alles keine AAA-Games gewesen, es waren alles AA-Spiele und wir hatten dieses Jahr viele AA-Spiele und auch sehr viele Indie-Spiele, die recht gut aufgenommen wurden von den Spielern. Und wenn ich jetzt an AAA-Games denke, Max, was fällt dir denn ein? Gab es dieses Jahr ein AAA-Game, das dich vom Hocker gehauen hat?
Schweigen. Betretenes. Nichts, was dieses Jahr entwickelt worden ist.
Gut, die sind ja alle nicht nur dieses Jahr entwickelt worden, aber halt erschienen. Aber du hast aber welche gespielt.
Also, ja, aber auch nicht dieses, wenn du so fragst, alles, was von Sony kommt. Horizon, okay. Forbidden West, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Until Dawn. Megaspiele. Die habe ich auch super gern gespielt, aber alle eben irgendwann mal auf der PlayStation und nicht dieses Jahr auf dem PC.
Okay, ja genau, also das sind vier große Titel, vier große Sony-Spiele, die es auf der PlayStation gab, die dieses Jahr auf den PC gekommen sind. Und damit hat dann ja Sony ein Stück weit eine Lücke gefüllt für PC-Spieler?
Auf jeden Fall. Alles andere, was von großen Publishern kam, war jetzt auch nicht höllenmäßig schlecht. Und es gab keine riesigen Ausfälle in der Qualität. Aber das war
halt. Oh doch, da fallen mir schon ein paar ein.
Also, was ich jetzt, wenn wir jetzt mal das Space Marine 2 angucken, das ist ein super unterhaltsamer Brocken, aber es ist halt auch nichts, was jetzt innovativ ist oder wo ich mich in 3 Jahren noch dran zurückerinnere und denke, 2024 Space Marine 2. Und so kannst du ja im Grunde mit den anderen AAA-Erzeugnissen auch weitermachen. Ich glaube kaum, dass sich noch jemand zurückerinnern wird und sich denken wird, boah, Skull and Bones, mega Spiel. Oder Star Wars.
Das war ja auch nicht, das war ja auch nicht Triple A. Das müssen wir ja ganz fair.
Ach stimmt, das war ja schon eine Stufe höher. Mindestens.
Das Triple A Game. Ja, mir fällt außerdem neben Skull and Bones, also ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit den riesigen AAA-Flops dieses Jahres, da war das mit drauf. Es gab außerdem noch Suicide Squad, ein Hero-Shooter war das, glaube ich, auch, der, wie der nächste Hero-Shooter auf der Liste, Concord. Gut, Concord ist, also das ist ja so exorbitant gefloppt, das kann man mit nichts vergleichen, aber Suicide Squad ist ja eben auch, also hat nicht das Sales-Target erreicht, glaube ich. Und auch nicht die Long-Term-Monetization, die man sich da gewünscht hätte seitens des Publishers. Und bei Concord müssen wir nicht darüber spielen. Das war ja der, also das war ja der größte Griff ins Klo, den die AAA-Gaming-Branche, glaube ich, jemals erlebt hat.
Seit längerer Zeit zumindest.
Aber also für mich, der ja noch nicht so alt ist, ist es das jemals.
Aber auch da, das bestätigt ja im Grunde diesen Eindruck. Das Spiel war ja nicht schlecht. Es war halt auch nur nicht besonders gut.
Also ich habe das ja tatsächlich nicht gekauft, weil das wäre ziemlich lost gewesen. Wobei man hätte es ja zurückerstattet bekommen. Also wäre es wahrscheinlich sogar ein relativ gutes Investment gewesen. Aber ich habe das über den CB-Account mal gespielt, weil ich neugierig war. Und ich ja auch seitdem Overwatch gelöscht wurde, nach der Suche nach einem neuen Hero-Shooter bin. Aber es war halt einfach langweilig. Also es war nicht schlecht. Nee, man kann dem Spiel mechanisch nirgendwo vorwerfen, dass es schlecht war. Aber es war halt sehr generisch und überhaupt nirgendwo innovativ und vor allem hatte es halt einfach viel zu wenig Spielmodi. Also Helden gab es genug, aber die Spielmodi waren, es vor allem war es ja ein Team-Shooter und dann hatte es aber nur irgendwie Deathmatch-Modi oder so, was in die Richtung geht und ja, weiß ich nicht. Also zu viel vom Gleichen und zu wenig Neues und das ist dann halt in dem übersättigten Genre der Mega.
Und Crash gewesen. Genau, und das ist halt ein super schönes Sinnbild für alle AAA-Spiele. Die haben alle das gleiche Problem gehabt dieses Jahr. Da war nichts dabei, was irgendwie ein Genre vorangebracht hätte, was es schon mal nicht in anderer Form besser gegeben hätte oder was irgendwie raussticht.
Also ich möchte noch für also drei Spiele, finde ich, also wir hatten die PlayStation-Ports, aber die zählen wir jetzt nicht als neue AAA-Games. Ich habe noch drei AAA-Games gefunden, die generell sehr gut aufgenommen wurden und ein Stück weit auch durchaus einen Mehrwert geboten haben dem PC oder generell hat der Spielelandschaft, nämlich einmal Black Myth Wukong, dann jetzt gerade erst erschienen das Indiana Jones Game, was ja sehr gut ankommt und gut für den PC irrelevant, aber der Vollständigkeit halber erwähnt, Astrobot, also ja, Sonys Plattformer. Und man muss bei all diesen drei Spielen dann aber auch wieder sagen, innovativ, vor allem was das Gameplay angeht, ist wirklich gar keines davon. Also das sind quasi, was die Mechaniken angeht, die sichersten Spiele, die da irgendwo möglich gewesen wären, weil Astrobot im Endeffekt ein Super Mario ist. Weil Black Myth Wukong ein Souls-like, also ein Dark Souls, wenn man so will, ist. Und also im weitesten Sinne. Und Indiana Jones ist halt ja, ein Uncharted oder ein Tomb Raider, wenn man an die neue Tomb Raider-Trilogie denkt. Nur eben mit anderem Anstrich. Und weil es dieses Jahr in diesem Genre sonst nicht wirklich was gab und weil der neue Anstrich gefällt, gerade Wukong ist ja auch grafisch wirklich hervorragend gewesen. Und Indiana Jones ja auch nicht, wirklich nicht schlecht. Und weil das Ganze dann wirklich gut umgesetzt war in allen drei Spielen, kamen die dann auch sehr gut an. Aber das sind doch wirklich, wenn ich jetzt überlege und ich habe wirklich versucht, was zu finden, das sind die einzigen drei AAA-Games, die wirklich richtig gute Rezensionen haben und von den Spielern auch richtig gut ankamen und die auch richtig gut gekauft wurden.
Gut, ergänzen könnte man noch das, was Nintendo rausgebracht hat?
Na gut, das ist so ein bisschen eine andere Welt für mich, aber das bestimmt auch, ja.
Ja, aber das ist dann auch irgendwo erwartbar. Das ist wie bei den Exklusivproduktionen von Sony. Man erwartet, dass die gut sind und da kann man, also da steckt ja auch ein anderer Ansatz hinter bei der Entwicklung.
Außer bei Concord.
Das war auch zugekauft. Ja, gut, wobei man dann aber auch sagen muss, Concorde ist echt die seltene Ausnahme.
Das stimmt, ja. Ansonsten, also was hatten wir denn dieses Jahr AAA noch so viel? Hat eben gar nicht mal so viel. Man könnte eventuell noch dieses Lego Horizon von Guerilla Games, also das, doch, das war von Guerilla Games, glaube ich, mit reinzählen. Was sich aber ja auch sehr, sehr, sehr schlecht verkaufen soll, weil es auch einfach zu teuer ist für das, was es dann wahrscheinlich bietet im Umfang und im Gameplay her. Es ist halt nur in Anführungszeichen ein Lego-Spiel. Wir hatten noch, und damit kommen wir schon zu unserem Lieblingspublisher, wir hatten noch Star Wars Outlaws von Ubisoft. Was halt durch und durch ein Ubisoft-Spiel ist, was ich jetzt nicht, also man kann nicht sagen, dass es objektiv schlecht ist, bin ich entschieden dagegen, denn ich musste ja, wie gesagt, fast schon ja, zu meinem eigenen Erschrecken feststellen, dass ich das Spiel sehr, sehr gut, also ja, sehr, sehr gut ist übertrieben, aber es hat mich sehr gut unterhalten, so. Es hat mich so gut unterhalten, dass ich habe mir zuerst, weil ich mir so dachte, haha, Ubisoft-Spiel probierst du zwar aus, aber du wirst es doch bestimmt nach ein paar Stunden weglegen. Deswegen dachte ich mir, ich bin ganz clever, wenn ich das gar nicht kaufe zum Release, sondern diese Ubisoft-Abo Super Premium Plus Gedöns-Sache da für 15 €, glaube ich, im Monat oder 18, du weißt, was ich meine.
Ja.
Wenn ich das für einen Monat abonniere und dann spiele ich es. Ich hatte nur 2,5 Wochen, weil danach der Urlaub anstand. Und dann bin ich aber diesen 2,5 Wochen nicht fertig geworden, weil es mich echt gepackt hat. Ich habe es gerne gespielt. Ich war auch interessiert, es dann weiterzuspielen. Da musste ich wirklich einen sauren Apfel beißen nach meinem Urlaub und das Ding dann noch irgendwo, nicht zum Vollpreis, aber trotzdem kaufen, weil ich dann irgendwo auch anerkennen musste, ja, wenn es mir halt gefällt und ich es weiterspielen will, obwohl ich von 20, 30 Stunden drin habe, dann darf ich es wohl auch kaufen. Aber das war wahrscheinlich auch ein Stück weit davon getragen, dass ich schon ewig lange kein Ubisoft Open World Spiel mehr gespielt habe und ich dieses Sci-Fi und Space Western und dann letztendlich ja Star Wars Genre, wenn man so will, tatsächlich einfach sehr gerne mag.
Jo, das ist halt die Sache, weil verkauft hat es sich super enttäuschend dafür, dass es letztlich ein bewährtes Konzept ist und eine riesige, riesige Marke dahinter steht, bei der es schon seit einem Jahr oder zwei, wie lange ist Jedi Survivor her? Also kein gutes, großes Spiel mehr gab mit Blockbuster-Standards. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwie die Zahl im Kopf, nach einem Monat 1 Million Abverkäufe. Und das wäre tatsächlich erschreckend wenig.
Das ist sehr wenig für ein Spiel der Größenordnung und das eigentlich auch so zugkräftig sein sollte.
Und ja, auch letztlich so gebaut ist, dass es zugkräftig sein kann. Ich glaube, das Gameplay ist ja relativ simpel gemacht und so zugänglich, dass das ja im Grunde jeder spielen kann.
Also es hatte halt was die Zugänglichkeit angeht, hatte es halt am Anfang das Problem, wenn man so will. Ich persönlich habe damit keines, aber ich weiß, dass sich sehr viele daran stören. Es hatte mehr Schleichlevels und auch härtere Beschränkungen, was das Schleichen und das Entdecktwerden angeht, als man das zuletzt von Far Cry oder vom Avatar-Spiel, also von den letzten Ubisoft-Produktionen der Art und Weise gewöhnt war. Das haben sie inzwischen rausgenommen. Also sie versuchen da wirklich, das jetzt nochmal in der breiteren Masse zugänglich zu machen. Aber abgesehen davon war es halt ein Space Fallout. Also nicht so, wie Starfield 1 sein sollte, aber es geht schon in die Richtung. Es war eine sichere Bank, ein absolut bewährtes Konzept und vielleicht halt eben zu bewährt.
Ja, das siehst du ja letztlich auch an dem anderen großen Spiel des Jahres, dem neuen Dragon Age. Es ist alles eine sichere Bank. Und damit ist es am Ende doch wieder durchschnittlich.
Dragon Age, du meinst The Railguard, oder heißt es?
Ja, ich glaube, es heißt Railguard. Und weil ich jetzt ein.
Das hast du gespielt, ne?
Genau. Ich musste aber schon eigentlich Glaube davor setzen, weil es ist wieder so ein. Es ist ganz nett, es ist ganz gute Unterhaltung, aber es ist eben auch nicht mehr als das. So ein Spiel, das man halt. Ich nehme an, wie Outlaws. Man spielt es, man vergisst es wieder. Man wird währenddessen ganz gut unterhalten, aber man. Anders als bei einem, sagen wir, Witcher 3, an das ich mich heute immer noch richtig, richtig gerne erinnere und diese großen Storybeats im Kopf habe und diese überraschenden Momente und diese Momente, wo man nachdenklich da saß, sich gefragt hat, was bedeutet das, was hat man gerade gesehen, wie kann man das verstehen? Das habe ich halt bei einem Dragon Age nicht.
Hat man sich richtig entschieden, was hat es jetzt für Auswirkungen für die Welt?
Ja, genau. Oder was ist hier die richtige Entscheidung?
Ja.
Man ist so invested in die Welt und in den Charakter und man möchte sich irgendwie richtig verhalten oder eine Rolle übernehmen und stellt dann fest, dass egal was man macht, irgendwie hat das immer Konsequenzen, auch nicht beabsichtigt, denn man wird damit konfrontiert. Bei einem Dragon Age ist das halt so in Ansätzen, aber letztlich Achselzucken und weiter geht's, Leute verkloppen.
Hast du die früheren Dragon Ages gespielt? Also gerade, da gab es doch ein paar, die eigentlich sehr hoch dekoriert waren, was das Ansehen angeht. Ich glaube doch, The Inquisition war doch
Angespielt.
beliebt, oder nicht?
Ich bin nie richtig weit gekommen. Die waren aber auch vom Konzept
Okay.
her ganz anders. Gestartet ist das ja quasi mehr als so eine, also eine D&D-Vorlage, mehr wie Baldur's Gate mit den ersten
Okay.
Teilen. Und da hat Velgard jetzt ja gar nichts mehr mit zu tun. Der Vergleich mit mit so einer Art Mass Effect im Fantasy-Gewand passt schon ganz gut.
Das Spiel war ja auch abseits seines Inhalts kontrovers, auch wegen der Grafik und auch wegen anderen Gründen. Da siehst du aber jetzt kein Problem, sondern du sagst wirklich, es ist halt einfach vom Gameplay her okay, solide, aber es schafft es einfach nicht, da irgendwie ein tieferes Interesse und eine Bindung aufzubauen.
Also, ja, wobei man muss dazu sagen, tieferes Interesse und Bindung. Ich meine schon, dass es richtig moralische und also Fragen aufwirft, die über das Spiel hinausgehen, die es dann tiefschürfend behandelt oder mich in so Dilemmasituationen packt. Da holt es mich nicht so ab. Ansonsten handwerklich ist das gut gemacht. Es gibt so ein bisschen Banter mit der Party. Das ist alles super nett. Nur eben halt furchtbar oberflächlich. Und es traut sich, also mir fehlt halt der Mut, auch mal irgendwas Kontroverses passieren zu lassen, machen zu lassen, ausleben zu lassen. Da hat das irgendwie keinen Biss.
Also was die Erzählung angeht, meinst du jetzt hauptsächlich, was die
Genau.
Themen angeht, was die Themen der moralischen Entscheidungen angeht.
Genau. Wenn ich da irgend so eine Semi-Mafia-Attentäter-Fraktion habe und die ist halt auch irgendwie gut oder nicht erkennbar auch in problematische Aktivitäten verstrickt, wo ich mich dann also quasi entscheiden müsste, ist sie das kleinere Übel oder nicht. Ja, was soll ich denn dann damit, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist oder ich immer ganz klar unterteilen kann, da gut, da böse und da wird verkloppt und da wird nicht verkloppt. Das ist halt, wie soll ich sagen, ein bisschen kindgerecht gemacht. Also man kann das so nebenher laufen lassen. Das ist super schön zu spielen. Und ich bereue den Kauf deshalb auch nicht, aber es ist halt eben kein
Kein
herausragendes
Spiel,
Spiel.
dass du in ein paar Jahren nochmal replayen wirst, an das du dich zurückerinnerst, so, sondern einfach nur Casual Cost.
Ja, genau.
Ist natürlich auch wieder die Frage, ob nicht genau das der Anspruch ist, mit dem solche Spiele noch entwickelt werden.
Mit Sicherheit, allein schon wegen der Entwicklungskosten. Und es macht ich meine, gerade für BioWare macht es Sinn, erstmal nur auf Nummer sicher zu gehen. Die hatten ja vorher im Grunde einen Haufen Flops. Das letzte Mass Effect, da spricht keiner mehr drüber, weil es so letztlich unterdurchschnittlich war und diesen MMO-Flop, Anthem, da breiten wir den Mantel des Schweigens drüber.
Oh Gott, ja Gott, das war ja auch von denen, das stimmt, ja.
Richtig. Also da
Eine
kam ja auch
Katastrophe
gar nichts
gewesen.
mehr zuletzt. Und das
Das,
Dragon Age
das.
Inquisition war ja auch umstritten zumindest. Und
Okay.
sicherlich auch unterhaltsam, aber es kam halt nicht so gut an und es hat nicht das gebracht, was man sich von den Vorgängern erwartet hat.
Ah, okay. Ich dachte das eigentlich so. Ich habe es auch nicht gespielt. Hatte es aber in Erinnerung, dass das damals viel Lob gehört hat von verschiedenen Seiten.
Ja, es hatte so eine komische MMO-Struktur, glaube ich, und ziemlich viel generische Quests. Das waren, glaube ich, so die großen Kritikpunkte, die ich noch im Kopf habe.
Gut, da gibt es natürlich auch wieder eine Zielgruppe, die das gut findet, ne? Aber ja, verstehe ich.
Aber es ist halt auch nicht das, was man mit BioWare verbunden hat. BioWare war ja immer diese erzählerisch starken, negativen Rollenspiele und nicht, ich mache MMO-like Questing in der Area, dann gehe ich eine Area weiter und mache das Ganze normal.
Ich finde das auch immer, also ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich bin ja vergleichsweise jung mit meinen Anfang 20. Wenn mir dann so zum Beispiel erzählt wird, ja, BioWare ist bekannt gewesen dafür, dann ist das für mich halt tatsächlich neu, weil seit ich mich für PC-Spiele, die ab 16, ab 18 sind, interessiere, was ja inzwischen dann auch schon wieder 15 Jahre her sind oder so, aber seitdem wenn es das halt in dem Sinne nicht gab, dann sind die Hersteller halt bei mir ganz anders assoziiert. Das ist zum Beispiel auch bei Blizzard. Bei Blizzard erzählen mir immer noch viele Leute, ja, die haben, das war mal, also inzwischen denke ich, sagt keiner mehr, das sind die Spiele, das sind die, das ist der Publisher, der die Vorzeige-PC-Spiele, die für die Spieler sind, macht oder so. Aber ich kenne Blizzard zum Beispiel auch nur als einen Hersteller, der nicht besser ist als EA. Und das ist interessant, dann auf der einen Seite zu hören, wie man über Publisher, die ich, oder über Entwickler, die man nur aus der Einrichtung kennt, hört, ja, die waren mal anders, aber wenn das halt inzwischen auch schon wieder so lange her ist, man muss natürlich auch bedenken, neue Spieler, die nachkommen, die kennen das dann halt auch wieder gar nicht anders und für die wird der Eindruck von diesem Entwickler, von diesem Publisher dann halt eben über die Spiele der letzten 5, der letzten 10 Jahre geprägt und wenn der Publisher oder der Entwickler es dann halt eben jetzt geschafft hat, 10 Jahre lang nur Mittelmäßiges oder sogar Schlechtes auf den Markt zu bringen, dann ist das hier für die Zukunft, wenn man da halt eben keinen Vertrauensvorschuss mehr hat, zumal der dann auch bei den älteren Spielern ja verspielt sein sollte, dann ist halt echt die Frage, wie es da weitergehen soll. Und da sind wir dann auch schon wieder zurück bei Ubisoft.
Jo, Ubisoft, also richtig.
Oder habe ich dir die Überleitung jetzt gerade zu schnell gemacht und du wolltest eigentlich noch über BioWare sprechen?
Ja, man könnte noch mal in einem Satz erwähnen, dass diese ganze Gender-Debatte rund um das Spiel, also ich habe die überhaupt nicht mitgekriegt. Also weder im Spiel noch vorher.
Also ich lese ja zu meinem Leidwesen, kriegt man das ja mit, wenn man die Kommentare auch bei uns im Forum liest. Es gibt ja immer mal wieder den einen oder anderen speziellen User, der sich dann zum Beispiel daran stört. Und das ist mir, hat sich mir eingebrannt, weil es immer wieder rezitiert wurde, dass man beim Charaktereditor wohl Charaktermerkmale auswählen kann, die nicht klar in die Kategorie Männlein oder Weiblein reinfallen.
Ja, klar.
Und auch aber gut. Du sagst jetzt, du bist dir in deinen Geschlechterrollen so gefestigt, dass du dich davon hast nicht verunsichern lassen.
Also, ja, man konnte, glaube ich, Operationsnamen oder so auswählen. Ich nehme an, das bezieht sich dann auf irgendeine mögliche Geschlechtsumwandlung, Fragezeichen. Aber ich habe das halt nicht angeklickt, weil ich so nicht spielen wollte. Und dann war es mir halt auch wurscht. In dem Spiel gab es einmal, glaube ich, eine Dialogentscheidung, wo man auf sein Geschlecht angesprochen worden ist in irgendeinem Spiegel da in dem Hauptquartier. Und da stand dann auch klar drunter, das beeinflusst dann, wie du künftig im Spiel gesehen wirst. Und ich habe halt gesagt, jo, aber ich bin zufrieden mit meinem Geschlecht. Ich glaube, das war auch genau die Antwortoption. Und dann ist das Thema durch gewesen, soweit ich weiß. Und also eine Option, die man völlig ignorieren kann im Charaktereditor und die einfach nur zur Auswahl steht, so wie die Hautfarbe. Ich meine, ich kann auch als dunkelhäutiger Mensch spielen, ne? Da stößt sich jetzt auch keiner dran.
Also ich habe halt direkt das Gefühl, wenn man über diese Themen spricht, dann verliert man irgendwie 10 IQ-Punkte oder so, aber wo du es jetzt aufgemacht hast, frage ich nochmal explizit nach. Du hast dir an keiner Stelle irgendwie, hast du dich so gefühlt, als wärst du irgendwie aufgezwungen worden, dass du dich da mit diesem Thema beschäftigst oder als wäre dir da irgendwas in den Mund gelegt worden oder als hätte, wäre das der Grund gewesen, warum das Spiel so ist, wie du es bewertest?
Nein, also wie gesagt, es gab einmal diese Dialogoption, die habe ich eher zufällig gefunden, weil ich den Spiegel ausprobiert habe, der da halt rumstand.
Und ich glaube, das ist ja relativ exemplarisch für alle diese Spiele, wo es diese Kontroversen gibt, wenn die scheitern oder halt eben auch nicht scheitern, sondern halt einfach nur keine durchschlagenden Erfolge werden, dann wird das nicht daran liegen, dass man solche Sachen im Charaktereditor oder in Dialogoptionen auswählen kann. Dann wird das andere Gründe haben, Gründe, die irgendwo beim Gameplay oder bei der Story oder bei der technischen Umsetzung zu suchen sind, aber nicht daran, inwiefern solche Themen aufgenommen oder behandelt werden.
Ja, und letztlich kann man dem Spiel ja auch nicht vorwerfen, dass es das Fantasy-Setting kaputt macht. Ich meine, da gibt's Magie. Also warum soll es dann nicht auch möglich sein, damit sowas zu beeinflussen? Also wie gesagt, ich habe das kurz am Rande wahrgenommen als einzelne Frage, gesagt, jo, möchte ich aber nicht und fertig. So wie bei der Charakterauswahl. Hm. Hab ich auch überlegt, ich möchte nicht als Zwerg spielen, dann war's das für mich.
wir sind da ja auf einer Seite, denke ich.
Und abgesehen davon, also man kann sich schon darüber aufregen, dass das Spiel so ein bisschen zielgruppengerecht gemacht ist. Also im Sinne von wirklich keine kontroversen Themen aufreißen und alles irgendwie so möglichst verdaulich zu machen.
Aber das beschränkt sich ja nicht nur auf dieses Thema.
Eben, das ist halt ein generelles Problem des Spiels. Ja. Und da würde ich mich also daran am wenigsten stören, dass es mir einfach diese Option bietet, mich selbst zu verwirklichen, wenn ich das möchte.
Das ist ja eigentlich so rumformuliert, was sehr Positives. Ne? Ich meine, bei Concorde, jetzt fällt mir das direkt wieder ein, da gab es ja auch diese diverse, aber Kontroverse, diverse, lustig. Ne? Da würde ich jetzt aber auch im Rückblick, gerade mit dem zeitlichen Abstand, noch mal umso kräftiger sagen, nee, das ist nicht deswegen gescheitert, das hatte ganz andere Gründe und wären diese anderen Gründe nicht gewesen, dann wäre es nicht deswegen kein gutes Spiel gewesen. Also hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich meine, es ist natürlich einfach, sich daran dann hochzuziehen und zu sagen, guck, genau deswegen ist es gescheitert. Aber da findet man genug Gegenbeispiele. Also das finde ich nicht valide.
Für eine Option, die mir nicht ins Gesicht gedrückt wird und mir nie auf den Sack geht, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, deswegen ist das nicht gescheitert. Da hat das Spiel wirklich, wirklich ganz, ganz andere Probleme. Also wenn man überhaupt von einem Scheitern reden möchte.
Bei The Railguard sind wir jetzt wieder, ne? Nicht bei Concorde, da müssen wir nicht drüber reden, ob es
Ja,
gescheitert ist oder nicht, da
das ist
wissen wir
die,
jetzt, aber bei.
genau, bei Railguard. Das, so, wirklich, da fehlt tatsächlich der Mut, mal irgendwie eine klare Position einzunehmen. Auch wenn ja häufig gefordert wird, dass man in Spielen nur unterhalten werden möchte und sich nicht irgendwie mit politischen Dingen auseinanderzusetzen wünscht. Aber gerade das ist ja das, was dann für Unterhaltung sorgt. Wenn es
Naja, jetzt
wirklich.
schneiden wir direkt das zweite große kontroverse Thema.
Echt? Boah, wir
Ja,
zünden echt die Flamme an heute.
also soweit ich das mitbekomme, ich bin da ja auch nicht drin. Ich krieg's nur mit, auch weil ich darüber halt berichte und da ja auch arbeite. Aber diese Diversitätsdebatte und die Politik in Spielen-Debatte, das sind so die beiden großen Flammen-Ragebait-Themen immer. Wo ich bei der Politikdebatte aber auch ganz klar sage, also wie willst du denn bitte schön ein Spiel machen, das dich als Kämpfer in einer Widerstandsbewegung gegen ein Regime zum Beispiel, das nicht politisch ist? Also wie soll das denn funktionieren? Also du kannst es dann nicht politisch machen, aber darunter leidet es halt massiv. Das ist ja auch das, was irgendwann, jetzt sind wir wieder bei Ubisoft, das hat ja irgendwann auch Ubisoft eingesehen, wo man dann jahrelang gesagt hat, ja, unsere Spiele sind aber nicht politisch. Und dann hat man es eingesehen, ja doch, es ist ein politisches Spiel, komm hier, nimm. Bei Star Wars Outlaws
Was heißt denn
fand ich
eingesehen?
es.
Ich meine, bei Far Cry 6, man stürzt irgend so einen afrikanischen Hitler-Verschnitt, der möglichst böse ist und menschenverachtend überall so dargestellt wird, auf einer Karibikinsel und dann sagt Ubisoft, ja, aber das Ganze ist doch gar nicht politisch. Wir wollen damit gar
Ja,
nichts. Also, es ist ja wirklich absolut lächerlich gewesen.
genau, also, aber irgendwann haben sie dann ja gesagt, ja, okay, es ist ein politisches Spiel, darauf wollte ich hinaus. Dass sie das ausleben und dass sie das im Gameplay, in der Geschichte, meine ich vor allem, auch tatsächlich irgendwo zum Tragen bringen und darauf bauen und damit dann mehr Tiefe schaffen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber sie stellen sich immerhin nicht mehr richtig blöd hin mit einem Clownsgesicht und sagen, nee, das ist kein politisches Spiel. Wobei ich jetzt direkt wieder einfügen wollte in Star Wars Outlaws, also es ist natürlich dann irgendwie auch wieder ein Stück weit politisch, weil es ja mit der Rebellenallianz gegen das Imperium geht, aber eigentlich nicht. Also es hat einen politischen Kontext, aber der wird zu keinem Zeitpunkt auch nur irgendwo tragend. Also zumindest fällt mir jetzt nichts mehr ein. Es gibt immer wieder diese typischen Geschichten, von wegen wir müssen uns auflehnen und dies und das, aber das ist nirgendwo so umgesetzt, dass man da jetzt eine politische Message mitbekommt oder auch überhaupt sehen könnte oder was auch immer. Es ist einfach nur eine Kontexthandlung. Es bleibt auch da, wie du gesagt hast, überall sehr sicher. Und
Es muss ja auch nicht eine Message, also nicht zwingend immer gleich eine Message vermitteln.
nö,
Es reicht
sowieso
ja schon,
nicht.
wenn es ein Thema überhaupt erstmal aufwirft, darstellt, erfahrbar macht, damit man sich selber positionieren kann, also so Handlungsräume
Ja,
eröffnet.
sich damit auseinandersetzt
Ja,
einfach, ne?
und
Das
zwar
Ganze
durchaus
greifbar
auch
macht, ja.
kontrovers oder Sachen, die total umstritten sind. Einfach das macht es dann ja spannend, aber diesen generischen Brei, bloß keinem wehtun, niemanden verärgern wollen. Da kommt halt nichts bei rum. Das kann man so weggenießen, aber ich kann auch einfach so eine Cola trinken, nur weiß ich dann hinterher auch nicht mehr, wie sie geschmeckt hat. Ja, halt irgendwie süß.
Ja.
Und das ist es dann.
Das trifft ja im Grunde genommen jetzt. Wir haben jetzt viel über AAA-Flops. Hab auch schon die drei guten AAA-Games erwähnt, aber da habe ich ja auch direkt wieder hinterhergeschoben. Das trifft auf die alle zu. Also insbesondere beim Gameplay, aber halt eben auch bei den Themen. Man versucht überall möglichst keine Risiken einzugehen und auf Bewährtes zu setzen. Wukong und Astrobot so ein bisschen außen vor, weil es in dem Fall zumindest ein neues Franchise ist, wenn man so will. Also gut, ich meine, die Geschichte von Wukong, dem Affenkönig, die hat sich Game Science, das Studio, nicht selber ausgedacht, aber sie war insbesondere in der Größe und im westlichen Raum als Videospiel, das war was Neues, definitiv. Genauso wie Astrobot natürlich, wenn man so will, eine neue Marke ist. Es gab halt dieses Probier deinen Controller aus, Spiel mit der PlayStation 5 dazu, aber davon dann ausgehend zu sagen, das machen wir jetzt als AAA, das ist ja trotzdem noch ein Risiko, wenn man so will. Wobei, wie gesagt, beide Spiele beim Gameplay sich sehr, sehr stark bedienen an Vorbildern. Ja. Indiana Jones sowieso, als wie gesagt Uncharted und Tomb Raider Klon. Das heißt, bei allen Spielen, wo man dieses Jahr 3 A's vorne sehen möchte, kann man im Endeffekt sagen, das sind Spiele, die weitestgehend oder voll und ganz darauf gesetzt haben, bewährte Konzepte umzusetzen.
Wobei man auch sagen muss, alle hatten irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Bei Wukong war das ja nicht nur die Franchise, sondern auch das Setting. Asien ist riskant.
Ja, das genau, also das wollte ich ja eben, das meinte ich.
Ach, das wollte ich nur, okay. auch, da können wir noch mal kurz den Bogen schlagen zu BioWare. Eins ihrer ersten Spiele war Jade Empire, ein Rollenspiel in Asien. Und das ist damals total gefloppt, obwohl es Traumwertungen bekommen hat.
Okay. Gut, ich meine, bei Wukong war, also inzwischen ist der asiatische Markt dann ja auch, was AAA-Games für den PC angeht, ein Stück weit aufnahmefähiger, als das vielleicht noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Man hat ja auch gesehen, wie viele der Spieler, die Wukong dann hatte, halt eben aus dem chinesischen Raum kamen. Für die war das ja quasi ihr Spiel.
Gut. Gilt für Ghost of Tsushima aber im Grunde genauso. Das Setting ist auch riskant. Aber es ist halt das, was das Spiel dann aus der Masse hervorhebt. Weil spielerisch ist das so eine Mischung aus typischem Open-World-Spiel mit ein bisschen Souls-Elementen. Das ist jetzt auch nichts, was man so noch nie gesehen hat.
Genau, also wenn wir dieses Jahr erfolgreiche AAA-Games gesehen haben, dann waren das solche, die zwar bei ihrem Franchise, bei der Marke, bei der Welt in gewisser Weise Neues gewagt haben, dann aber beim Gameplay felsenfest bekannte Sachen geboten haben.
Genau.
Darf ich es so umformulieren und dann stimmt es. Also mir fällt jetzt zumindest keine Ausnahme ein.
Nee, bei God of War war es dann ja diese Adoleszenzerzählung. Das Gameplay war ja auch bekannt, das passt schon so.
Das war eine sehr, sehr straight-line-Fortsetzung des ersten Teils des Relaunchs. Ne?
Ja, größer, schöner, aber in sich total rund. Es hat Gott sei Dank die Geschichte abgeschlossen und nie nur einen dritten Teil angehängt.
Gut, Forbidden West fällt genau in die gleiche Kategorie, wir hatten es eben schon erwähnt, das sind halt die PlayStation-Ports und Until Dawn auch noch erwähnt. Und das waren dann wirklich die Titel, wenn man gesagt hat, man will AAA spielen, dann kam man im Endeffekt gerade auf dem PC dieses Jahr, wenn man gute Spiele wollte, kaum an den PlayStation-Ports vorbei, denn ohne die hätte es wirklich sehr düster ausgesehen.
Jo, oder eben man musste zu einem Remaster greifen. Aber auch das ist ja letztlich wieder ein altes Spiel.
Das heißt, wenn man dieses Jahr auf der Suche war nach innovativen, neuem Gameplay, dann kann man, wer hätte es gedacht, ich habe es ja ganz am Anfang haben wir schon aufgemacht mit den AA-Games, aber auch die Indie-Games. Da gab es dann wieder einige Perlen. Hast du davon welche gespielt?
Aus dem AA-Segment glaube ich nicht. Wobei die Kategorie auch relativ unscharf ist. Ich habe allerdings Hades 2 gespielt in der Early Access Version und richtig Spaß gehabt. Das fällt dann aber auch nicht so gut, also es kommt nicht so gut als Beispiel, weil es ja im Grunde nur der erste Teil ist, nur halt innen größer und optimiert. Also ist auch das ein bewährtes Konzept.
Ja, gut, bei Fortsetzungen ist es halt, also bei Fortsetzungen, ich meine, das ist jetzt interessant, weil wir da jetzt ein krasses Gegenbeispiel zu haben, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Bei Fortsetzungen ist es ja meistens so, sogar zwei, dass man versucht, man macht ja eine Fortsetzung, wenn was gut funktioniert hat. Also es wird ja jetzt kein Concord 2 geben. Man macht eine Fortsetzung, wenn das Spiel an sich ein Erfolg war. Und dann macht man sie aus genau dem Grund. Das heißt, man versucht an diesen Erfolg anzuknüpfen, indem man einfach das Bestehende irgendwie nur so marginal abändert, dass man es wieder verkaufen kann, es aber trotzdem eine sichere Bank ist. Und jetzt
Wobei,
hatten wir aber zwei. Bitte?
ja, wobei man da schon dazu
Ja.
sagen muss, die haben es geschafft, dass sich das Ding halt echt noch mal frisch anfühlt. Also es ist nicht ganz so behutsam, wie man vielleicht meinen möchte.
Und dann hatten wir dieses Jahr im Double-A-Segment zwei Spiele, die mir jetzt zumindest direkt eingefallen sind, wo das nicht der Fall war. Ich hatte es eben schon erwähnt mit Helldivers, wo man aus einer isometrischen Perspektive in eine Third-Person-Perspektive mit sehr viel Koop-Chaos gegangen ist. Was ja nochmal ganz anders wirkt, wenn man selbst da drin ist und nicht obendrauf ist, was ja auch sehr gut funktioniert hat. Und wir hatten Frostpunk 2. Frostpunk 1 war ja damals noch ein Indie-Hit. Inzwischen würde ich das definitiv als Double-A klassifizieren. Ich meine, 11-Bit-Studios, die entwickeln ja inzwischen nicht nur, sondern sie publishen auch andere Spiele von anderen Entwicklern. Also das ist definitiv nicht mehr Indie, nur weil sie es selber gepublished haben in dem Sinne. Aber diese haben sich ja getraut, aus ihrer kleinen und sehr nahbaren Survival-Aufbausimulation ein deutlich größeres, in jedem Aspekt größeres, ja, fast schon global, also es ist kein vollwertiges Global-Strategiespiel, aber man geht weiter weg von diesem, man emanzipiert sich ein Stück weit von diesem ganz klassischen Aufbaucharakter und vom einzelnen Sätzen eines jeden Gebäudes und hat da den Fokus auf andere, auf die Politik, auf die Entscheidungen ein Stück weit mehr gelegt dementsprechend. Und das war ja von vornherein, wurde das sehr argwöhnisch beäugt, ob das funktionieren kann. Und da kann man jetzt immer noch nicht gar nicht sagen, ja oder nein, denn es hatte dann, als es rauskam, war es glaube ich so bei 70% auf Steam, was ja weder gut noch schlecht ist. Dann gab es aber einige Updates und Patches, die sehr viel wohl auch bei der Quality of Life geändert haben und bei der Steuerung und hier und da und dort und jedes. Und jetzt geht es auf die 90% zu, also es ist schon über 80%, was die kürzlichen Sachen angeht. Also das würde ich jetzt nicht abschreiben, als hat nicht funktioniert, aber es war jetzt auch nicht so, dass es der durchschlagende Erfolg war und das zeigt halt das Risiko. Wenn man da was verändert, man muss halt damit rechnen, dass es kein durchschlagender Erfolg wird, obwohl man hätte die Garantie gehabt auf einen durchschlagenden Erfolg, wenn man einfach nur Teil 2 mit dem bisherigen Gameplay gebracht hätte. Und das kann sich dann vielleicht 11-Bit-Studios in so einer Double-A-Produktion mit einer IP, die ihnen selbst gehört, und einem Entwicklerteam, das ihnen selbst gehört, noch leisten, wenn sie auch gleichzeitig noch andere Projekte in der Pipeline haben. Das kann sich ein riesiger AAA-Publisher aber nur sehr bedingt leisten, wenn von einem solchen AAA-Game das Quartalsergebnis abhängt, das man seinen Aktionären verkünden muss.
Deswegen muss er ja, also ja, er kann es sich aber auch nicht leisten, und das hat dieses Jahr ja gezeigt, nur auf Nummer sicher zu gehen.
Und das ist dann im Endeffekt dann wieder die Konsequenz, wenn man sieht, was die ganze Zeit passiert ist jetzt in der Branche, dass man nur Nummer sicher macht, dann funktioniert, und das hat dieses Jahr, denke ich, dann sehr exemplarisch gezeigt, dann funktioniert auch das irgendwann nicht mehr. Und auch absolut Nummer sicher kann zu einem katastrophalen Fail werden.
Ja.
Und dann ist die Frage, bevor wir jetzt zum Indie gehen, was bedeutet das für die AAA-Branche eigentlich?
Naja, die Standortbestimmung ist ja jetzt in diesem Jahr gewesen. Es gibt Spiele, die aber alle irgendwie gleich sind. Und davon gibt es mittlerweile so viele, dass die keinen mehr interessieren. Also keinen mehr im Verhältnis zu den Produktionskosten und den nötigen Verkaufszahlen.
Die werden ja auch immer teurer.
Ja, und wenn Outlaws mit 1 Million Exemplaren die Erwartungen nicht erfüllt und das für Ubisoft sich irgendwie nur so halb rentiert, obwohl es an sich jetzt nichts grundverkehrt macht, dann fehlt da irgendwie doch wieder ein bisschen der Mut zum Risiko, das Besondere. So wie halt Ghost of Tsushima mit dem Setting und der Umsetzung. Irgendwas, was so richtig abhebt aus der Masse. Das muss nicht zwingend das Gameplay sein, da kann man ja auf Bewährtes zurückgreifen. Aber es muss zumindest
Also
irgendwas geben.
ich fand bei Outlaws auch gar nicht, dass es so 100%, gut, ich habe wie gesagt schon ewig kein Ubisoft Open World Ding mehr gespielt oder wirklich, also ich habe Pandora angefangen zu spielen oder Far Cry 6, aber die haben mich halt binnen weniger Stunden komplett verloren. Hier war es, wie gesagt, ganz anders. Es kam mir auch nicht so vor, als wäre das absolut typisches Ubisoft-Gameplay, weil es doch schon, also gerade das Gunplay und das Handhaben, wie man mit Waffen umgeht und so, das hat mich eher an einen Uncharted erinnert. Und es gab ja viele Einzelspieler-Missionen in diesem Spiel, die auch wirklich dann lang waren und ordentlich inszeniert waren. Und während dann in diesen Einzelspieler-Missionsschläuchen war, hat sich das für mich weitestgehend auch eher wie ein Uncharted gespielt. Die Open World wiederum, das war dann eher so ein Ballast, den man hätte vielleicht einfach loswerden sollen. Denn, also ja, die zu entdecken und die zu erkunden und gerade wenn es dann so Welten sind wie Tatooine, die man ja aus den Spielen, Filmen kennt, hat das seinen Reiz. Aber wann dieses Spiel wirklich gut war, das war während der Kampagnenmissionen. Und hätte man einfach all diese Kampagnenmissionen zu einem langen Schlauch zusammengeklatscht und daraus ein Spiel gemacht, ich würde fast behaupten, das Ergebnis wäre natürlich kürzer gewesen, aber in Summe dividiert durch die Anzahl seiner Teile einfach im Schnitt besser gewesen.
Und ja, das wäre aber wieder ein Risiko gewesen, weil nur ein Einzelspielerspiel, 10 Stunden Länge, 70 Euro, ist halt schwer zu rechtfertigen. Und dann muss es halt nur mal sicher sein. Man kann dann ja auf die 50 Stunden Spielzeit verweisen.
Und gerade mit Open World ist es halt sehr einfach, da eine riesige Spielzeit dran zu klatschen als Kennzeichnung.
Ja.
Und das. Gut, ich meine, es gibt. Sorry, ja.
Ja, das Ergebnis leidet dann halt am Ende doch wieder drunter.
Ja, auf der anderen Seite sehe ich das immer mal wieder, auch bei uns im Forum. Es kommt selten vor, ich muss immer schmunzeln und mir meinen Teil denken, wie Leute hingehen und den Preis, also die Spielzeit eines Spiels durch den Preis dividieren oder halt andersherum, um zu einer Metrik zu kommen, über die sie ihre Kaufentscheidung treffen. Und damit wird dann eine lange Spielzeit irgendwo halt zu einem Checklisten-Feature, was man, wenn man eine Open World nimmt, halt sehr einfach abhaken kann.
Und das ist eben das Grundproblem bei diesen Spielen. Die werden mit Checklisten gemacht. So fühlen sie sich auch irgendwie an. Kein Geist. Es wird geguckt, was sich verkauft, was im Trend liegt und womit man gerade ganz gut Geld verdienen kann. Und dann entsteht da irgendwie so ein Spiel. Oh. Und das ist dann halt unter Umständen handwerklich gut gemacht. Aber es ist nichts, was einen noch richtig vom Hocker haut.
Jetzt, du hast nicht, jetzt muss ich sofort daran denken, du hast nicht die Game Awards geschaut, ne? Also, wie auch, das läuft nachts irgendwie von 2 bis 5 Uhr oder so. Man muss schon wirklich ein armer Student sein, so wie ich, um sich das antun zu können mitten in der Nacht.
Manche von uns haben schon Jobs.
Ganz am Ende gab es ein Highlight, als Sven Winke, also der Larian-CEO, den Preis für das Spiel des Jahres, das übrigens Astrobot gewonnen hat, falls es jemand noch nicht weiß, meiner Meinung nach auch durchaus verdient, kann man so machen. Und der durfte den Preis überreichen und der hat dann ja ganz dreist angekündigt, dass er schon weiß, welche Spiele die nächsten 3 Jahre gewinnen werden. Und zwar, dass das Spiele sein werden, die ein Entwicklerteam aus eigener Überzeugung so entwickelt hat, dass es selbst Spaß beim Spielen hat. Und die nicht entstanden sind, weil man sich zuerst eine Monetarisierung ausgedacht hat oder halt eben eine Checkliste abgearbeitet hat oder halt so geplant hat, dass man irgendwelche Verkaufszahlziele im Quartal erreichen kann. Also quasi eine Ansage an die gesamte Branche, auch wenn man so will, eine Demütigung der gesamten Branche aus seiner Position heraus, der ja, es ist kein Indie-Game, wenn da 450 Leute dran gearbeitet haben, also Baldur's Gate 3, aber der ja quasi als Außenseiter da reingeprescht ist letztes Jahr und alle anderen AAA-Games ihres Platzes verwiesen hat. Und das ist ja natürlich eine Beschreibung, die eigentlich auf kein AAA-Game so zutrifft. Außer bei Astrobot eventuell, das hat ja auch gewonnen, aber und Wukong vielleicht auch so und alles andere, nee, und sehe ich auch nicht. Also wie soll das funktionieren? Das sind ja quasi inzwischen Sachen, die unvereinbar geworden sind.
Richtig. Experimentieren kannst du dir nur leisten, wenn du eben nicht hunderte Angestellte hast, die auch unter Umständen davon abhängen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Und dann
sieht ja, das ist das andere, ne? Also wenn man sich jetzt, wobei, es ist das zweischneidige Schwert. Auf der anderen Seite sieht man jetzt halt überall, die ganzen Publisher entlassen ihre, die Entwickler entlassen ihre Leute, weil die Gaming-Konjunktur halt gerade nach letztem Jahr so ein bisschen in der Rezession ist vielleicht. Wo man dann sagt, ja, ihr habt euch verkalkuliert, wenn ihr all diese Leute entlasst. Die Konsequenz wäre dann ja, sie müssen noch mehr auf Nummer sicher gehen. Dann sagst du aber selber wieder, man sieht, wenn man nur noch auf Nummer sicher gehen, dann kommt auch nichts Gutes bei rum und es wird ein Flop.
Ja gut, du brauchst halt ein moderates Risiko. Das kann man sich ja vielleicht noch eingehen. Und man kann nicht das Spiel rund um die Monetarisierung herum bauen. Ich meine, wir können noch mal kurz einen Bogen zu Ubisoft schlagen. X-Defiant ist nach einem Jahr gefloppt.
Was ist das? Was?
Dieses Ding, also ich habe das betitelt als Overwatch, nur mit Schusswaffen. Und man hat mir dann im Forum gesagt, das wäre aber irgendwie Call of Duty
basiert
und ich wäre total doof. Ja. Ich habe es gespielt in der Beta. Es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie Overwatch. Vielleicht irre, aber da will ich mich auch nicht drum streiten. Es war aber irgendwie schon nach 2 Stunden klar, dass das ziemlich generisch ist und irgendwie nichts macht, was andere Spiele nicht irgendwie besser konnten.
Ich glaube, generisch ist wirklich das Wort der Stunde, um die AAA-Szene dieses Jahres mit Ausnahme der 3 genannten Ausnahmen zu bezeichnen. Also treffender wird es doch eigentlich nicht.
Ja, und dann kommt eben so ein Palworld dazu und da hat man den Eindruck, da haben Leute einfach irgendeinen coolen Scheiß ausprobiert und da haben die Leute dann Spaß damit, auch wenn es nicht perfekt ist.
Und genau das, also irgendeinen coolen Scheiß ausprobieren, das kann sich vor allem leisten, Leute, die ihr Spiel irgendwie als Hobbyprojekt neben dem eigentlichen Job anfangen. Da hatten wir dieses Jahr auch so ein paar Storys im Indie-Bereich, um jetzt mal nochmal dazu zu kommen. Zum einen hatten wir relativ früh im Jahr schon endlich Manor Lords. Wird immer gerne gesagt, es ist ein Ein-Mann-Projekt, muss man aber auch, weil es halt eine super Geschichte ist, erzählen zu können, dass es ein Ein-Mann-Projekt ist. Man muss fairerweise sagen, diese eine Person hat auch nicht alles gemacht an diesem Spiel, wie auch. Da wurde auch viel zugearbeitet und jetzt sind auch Leute eingestellt, soweit ich weiß. Aber es ist auf jeden Fall halt eben ein sehr kleines Projekt, ein Indie-Projekt und ein Spiel, wo man sollte denken, es gibt genug Spiele, in denen man irgendwie ein mittelalterliches Dorf aufbauen kann. Es ist ja so die klassische Aufbauspielprämisse, aber das Spiel hat es trotzdem geschafft, beim Gameplay innovativ zu sein, Neues zu wagen und hatte eine riesige Anhängerschaft. Also hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und das war dann halt ein Hit. Das hat bestimmt mehr Geld umgesetzt als das ein oder andere Triple. Es hat bestimmt mehr Geld umgesetzt als Concord. Da kann ich mich drauf festlegen.
Naja, wir brauchen ja nur an Stardew Valley zu denken.
Ja, das ist sowieso das Paradebeispiel in dem Genre.
Also generell für einen Indie-Entwickler, der das einfach macht, weil er Bock drauf hat und weil er das bestmögliche Spiel machen will. Und eines der wenigen Beispiele, wo er dann auch Erfolg damit hat.
Gut, klar, man sieht natürlich dann auch als Außenstehender immer nur die Sachen, die so gut funktionieren. Denn wenn halt ein Indie-Game richtig hart floppt, kriegt das keiner mit. Bei einem Concord, wenn das floppt, kannst du sicher sein, dass da jeder seine Schadenfreude zu haben wird. Aber bei irgendeinem Indie-Spiel, von dem man noch nie gehört hat, wenn das nichts wird, dann kriegt es ja gar nicht mit. Wer berichtet denn darüber? Wo?
Ja.
Aber es gab, denke ich, schon, also zum Beispiel hatten wir ja auch Tiny Clade dieses Jahr. Das kam jetzt erst vor ein paar Monaten raus, nachdem es immer wieder eine Demo gab, übers Jahr verteilt. Dieses kleine Sandbox-Bogenbauspiel mit einer wunderschönen Engine. Hast du bestimmt mitbekommen, oder?
Nicht? Sagt mir gerade nicht.
Tiny Clade. Man baut halt, es ist so ein Sandbox, man baut halt ein, man kann eigentlich alles bauen, aber hauptsächlich halt Burgen, Kirchen, Schlösser. Ach, es gibt auch Leute, die irgendwie Rivendell, also Bruchtal aus Herr der Ringe nachgebaut haben. Ich habe schon gesehen, das Badehaus aus Spirited Away, Chihiros Reise ins Zauberland und also kann halt alles bauen und es ist halt sehr heimlich, es ist sehr, sehr gemütlich einfach. Es ist so wieder so der Inbegriff eines Cozy Games und es sieht wunderschön aus und man kann dann einfach abschalten und bauen. Das haben 2 Leute gemacht mit der Hilfe von 2 anderen Leuten und auch das hat sich irgendwie paar hunderttausend Mal verkauft in der ersten Woche, ich glaube 500.000 Mal. Also auch das wird so einige AAA-Games outsellt haben. Und generell, wenn ich jetzt zurückdenke an dieses Jahr, die Spiele, an die ich mich noch überhaupt erinnere, wo ich dann sage, das hat vielleicht was Bleibendes hinterlassen, wo ich froh drum bin, dass ich es gespielt habe, im Nachhinein auch, das waren eigentlich alles Indie-Games. Also mir fällt noch ein Neva von den Machern von Gris, deren Name mir gerade nicht kennt, das spanische Studio. Wie heißen denn die? Weißt du zufällig gerade auch nicht, ne?
Nee.
Indica ist mir noch im Kopf geblieben von Published von 11-Bit Studios, aber auch nicht von denen. Das ist auch ein ganz surreales, abstruses Spiel, wo man, wenn man so will, wenn man böse sein will, ist es ein Walking Simulator, aber man steuert halt eine Nonne in einer surrealen, dystopischen Version. Gut, es war eine Dystopie, also muss es keine dystopische Version sein, des Russlands im Jahr 18, 1900 oder sowas, und man ist irgendwie vom Teufel besessen als Nonne, was ja zu allerlei lustigen Situationen führt. Und solche Dinge, das hatte auch nur 8 Stunden Spielzeit, hat irgendwie 20, 30 Euro gekostet. Mag man jetzt natürlich sagen, oh, das war viel Geld für so einen Preis, aber wenn das halt die Spiele sind, an die man sich am Ende des Jahres zurückerinnert und sagt, das war cool, das will ich irgendwann nochmal spielen, dann ist das doch deutlich mehr wert, für sowas 20, 30 Euro auszugeben, als 70 Euro in you name it.
Ja.
AAA-Game deiner Wahl zu schießen.
Ja, weil es halt einfach eine neue Erfahrung vermittelt, ne? Mhm. Irgendeine spannende Idee. Man kann nicht immer nur Hamburger essen.
Oder irgendwelche Burger.
Und bei irgendwelchen Burgern, da wäre ich anderer Meinung.
Oh. Welche Nicht-Hamburger hast du denn dieses Jahr noch gegessen?
Was sind Nicht-Hamburger?
Ja, irgendwelche Burger, die keine Hamburger sind.
Reden wir jetzt von Essen oder noch von Spielen?
Von Spielen.
Space Marine 2 hatten wir schon. Ich habe eine Liste geschrieben. Es ist nichts mehr aus diesem Jahr.
Okay. Aber dann hau mal raus. Dann kommen wir so ein bisschen zu unserem persönlichen Fazit, was die Spiele waren, die wir dieses Jahr enjoyed haben oder halt überhaupt gar nicht genossen haben.
Ich habe Kultik gespielt. Das ist ein schöner Retro-Shooter. Sieht aus wie das erste Doom, spielt sich aber besser.
Okay, also nichts für meine Zielgruppe, aber potenziell für viele Leute aus unserem Forum sehr interessant. Wie heißt es? Ich habe es nicht mitbekommen.
Kultik oder Kaltik. Mein Englisch kommt gerade an Grenzen.
Okay. Ah ja, es sieht auch auf den ersten Screenshots, die mir hier bei der Websuche angezeigt wurden, so aus, wie ich mir Doom vorstelle.
Ja, genau. Aber es ist mega geil. Und es hat auch so ein bisschen Horror-Flair mit drin, nur von der Optik. Ach, ist richtig schön gemacht. Ein paar Geheimnisse sammeln und vor allem jede Menge Leute in Roben umlegen.
Okay. Also es spielt sich auch so ähnlich wie Doom oder ganz anders? Oder?
Spielt sich genauso.
Okay.
Lebensenergie-Pickups, jede Menge Waffen, möglichst nicht stehen bleiben und ich glaube Hitscan-Enemies.
Mhm. Ah nee, ich glaube... Ist von... Oktober 22.
Also auch nichts aus diesem Jahr.
Nö, aber trotzdem erzählen.
Ja, ich habe ansonsten, als Star Wars Outlaws endlich rauskam, habe ich mir Jedi Survivor geschnappt und das gespielt.
Das ist auch wieder absoluter Disrespect gegenüber Ubisoft.
Nein, also ganz ehrlich, ich finde Outlaws interessant und ich werde das irgendwann auch ausprobieren, weil jeder die Atmosphäre lobt und Star Wars Atmosphäre einfach beste.
Ja, also ich finde, ich hatte die Atmosphäre sehr gut eingefangen. Es gibt ja, jetzt sind wir schon wieder bei dem Spiel, ne? Also wir hätten uns vielleicht einmal ganz am Anfang sagen sollen, jetzt reden wir über Outlaws, da hätten wir nicht viermal drauf zurückkommen müssen, aber es gibt ja 5, wenn man so will, Welten, naja, und davon sind halt 3 wirklich Open World. Und davon sind 2 eher neu. Okay, also bleibt noch Tatooine. Tatooine ist die Welt, wo Ubisoft gesagt hat, wir brauchen eine absolut sichere Bank. Und da auf Tatooine in der Wüste rumzufahren mit dem Speeder durch die Schlucht, durch die das Podracer-Rennen war, oder da durch Jabba's Palast zu schleichen oder in Mos Eisley durch die Gassen zu schlendern. Also mir fällt jetzt kein anderes Spiel ein, wo ich so eine dichte Star-Wars-Atmosphäre erlebt habe wie in Star Wars Outlaws. Also wo man auch wirklich sagen kann, das sind dann wieder nur die Momente, wo die Open World sich lohnt, weil es einfach Spaß macht und interessant ist und motiviert, da durchzulaufen und zu entdecken. Und dann hat es das Spiel auch besser geschafft als andere Ubisoft-Spiele, dass diese Open World irgendwie inhärent interessant wirkt. Also dass sich da Dinge ergeben, dass sich da Dynamiken ergeben, dass man Sachen findet, die nicht als Fragezeichen auf der Karte markiert waren, sondern man läuft da einfach rein und dann ergibt sich da eine kleine Quest draus. Und ja, diese Quests sind dann natürlich trotzdem immer nur so, oh, mein Bruder ist dort und dort in Gefahr geraten. Geh bitte dahin und schaue nach. Und dann merkst du halt, oh, hier hat eine Schlacht stattgefunden. Die Spuren führen da und dahin. Und dann fährst du halt hin und dann findest du den. Und okay, aber dadurch, dass sich das dynamisch entwickelt und in einer Open World stattfindet, die Atmosphäre, also die wirklich strieft vor Atmosphäre und auch die anderen Welten fand ich gut. Die fand ich nicht schlecht. Nun ist Tatooine halt wirklich ein Meisterwerk gewesen in dem Aspekt. Also ich würde es empfehlen. Also wenn man was mit Star Wars anfangen kann und wenn man so ein bisschen was mit Ubisoftigen Spielen, ich finde es gar nicht mal so Ubisofty. Wie gesagt, gerade wenn man sagt, man spielt es straight als Singleplayer-Spiel linear, dann ist es eher so eine Uncharted fast schon und das ist dann ja wirklich ein Lob. Außer halt, dass es in Stellen halt zu generisch war, kann ich eigentlich nichts Schlechtes verlieren über das Spiel.
Ja, also interessant ist es allemal. Ich hatte halt nur Jedi Survivor noch, da kam jetzt endlich der letzte Performance-Patch. Es hatte ja technisch auch einen eher durchwachsenen Ruf. Und günstiger war es halt auch noch.
Ja, gut.
Dann kann ich einfach persönlich in Ruhe warten, bis Ubisoft noch ein paar Patches raushaut, das ganze Ding im Sale für 50% weniger verkauft und ich habe halt doppelt gewonnen.
Haben sie ja jetzt schon. Also sie haben ja schon das Schleichsystem irgendwie komplett überholt, um es massentauglicher zu machen. Aber da sieht man ja auch wieder, ne? Dann wagen sie sich was und sagen, okay, wir machen jetzt mal mehr Schleichen, als wir das sonst so machen würden in dem Spiel, und dann kommt es halt auch nicht gut an. Ne? Es ist halt immer wieder, also man kann auch nicht pauschal sagen, dass Innovation funktioniert oder dass Stillstand nicht funktioniert. Es ist wirklich sehr tricky geworden.
Naja, gut, ich habe aber auch noch die ganzen Videos im Kopf, wo dieses Schleichsystem übel verarscht worden ist, weil es offenbar halt nicht so gut funktioniert.
Nö, das hat nicht gut funktioniert. Das stimmt. Also das hat wirklich scheiße funktioniert. Also man konnte es, es hat gut funktioniert, wenn man sich wirklich zusammengerissen hat. Aber es hat einen dann auch sehr eingeschränkt. Und ich verstehe, wenn man darauf keine Lust hat. Und wenn man dagegen ankämpfen will und sagen will, jetzt mache ich das aber so, weil es cool wäre, wenn das so funktioniert und dann funktioniert es nicht. Und dann wird es scheiße. Also dann fühlt man sich vom Spiel auch ein bisschen veräppelt. Und auf der anderen Seite konnte man das extrem cheesen. Also man konnte halt, wenn man wusste, wie das Fleischsystem funktioniert, dann konnte man absurdeste Sachen machen, wo man denkt, das muss doch auffallen. Es kann doch nicht sein, dass ich das Spiel jetzt so ausdrücken kann, aber es ging. Und weil es so restriktiv war, mit dem du bist entdeckt, also musst du jetzt neu anfangen, war es dann halt irgendwann auch ein Reload-Simulator. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass es gut ist, dass sie das rausgenommen haben, aber wenn man jemand ist, der prinzipiell gerne schleicht und sich darauf einlassen kann, also ich bin halt jemand, ich höre damit aber nicht zur Mehrzahl, das weiß ich, dann hat es auch vorher schon funktioniert. Aber doch, deswegen glaube ich, dass es eine gute Sache war, dass sie das rausgenommen haben, weil es jetzt halt sicherer ist.
Also ich war ja auch damals ein Fan von Splinter Cell, falls sich noch jemand erinnert. Aber es muss halt vernünftig gemacht sein. Und also nur Innovation, irgendwas anders machen, damit es jetzt mal was anderes ist, dann erwartet man eine gewisse Grundqualität da drin.
Ja, das sowieso. Ja. Also wenn die Innovation nur daran besteht, dass du das Spiel schlechter machst, dann ist es eine sehr fragliche Innovation. So, noch irgendein Indie-Game, das du hervorheben magst? Oder generell irgendein Spiel?
Oh ja. Tatsächlich bin ich endlich zum Remake von Resident Evil 4 gekommen. Großartig. Eigentlich.
Na gut. Ich denke, da kann niemand was gegen sagen.
Nein, also diese Mischung, so ein ganz kleines bisschen Horror, viel Action und dann diese völlig schrägen Personen und diese Welt, die immer so ein bisschen leicht ins Absurde gerutscht. Grandiose Mischung.
Wenn man jetzt an die ganzen Horror, also wir hatten ja dieses Jahr viele Horror-Games oder in der letzten Zeit viele Horror-Games, die remaked wurden oder generell halt irgendwie neu gemacht wurden. Du hast gerade gesagt Resident Evil 4, wir hatten Silent Hill 2 jetzt, dann Until Dawn, wir hatten Dead Space, das Remake. Welches davon empfiehlst du am ehesten? Kannst du deine Empfehlung raushauen? Mal so ganz ins Blaue hineingefragt.
Es kommt darauf an, was du möchtest. Wenn du mehr Action möchtest, dann nimmst du Resident Evil 4, weil so richtig gruselig ist das nicht.
Okay.
Also an ein, zwei Stellen ist es mal ein bisschen, das ist nicht gruselig, sondern mehr so, wo man ein bisschen angespannt ist. Das hält sich aber alles in Grenzen. Wenn man richtig, also ein bisschen mehr Grusel und Unbehagen möchte, ist, glaube ich, Silent Hill 2 die bessere Wahl. Und Until Dawn ist ja mehr dieser Walking Simulator, wo man ab und zu ein paar Entscheidungen trifft.
Das, ja, gut. Also so richtig Grusel, also wirklich so richtig hartes Grusel-Feeling hatte ich bisher nur bei Alien Isolation.
Oh ja.
Aber das ist ja inzwischen auch schon, also das können wir auch nicht mehr als Spiel von letztem Jahr oder so abtun. Das ist ja, das hat ja eigentlich nichts mehr zu suchen jetzt.
Wobei, da kommt ja jetzt, also jetzt ist zu viel gesagt, aber in den nächsten Jahren ein Nachfolger.
Ja, auch gespannt.
So.
Ja, Indiana Jones, ich hatte es eben schon mal angesprochen, das ist noch ein Spiel, das ich gespielt habe. Als jemand, der mit Indiana Jones an sich eigentlich gar nichts anfangen kann. Also ich habe die Filme sogar geschaut, aber auch mit denen konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich finde die ein bisschen albern. Aber das Spiel selbst, das ist für mich, also ich nehme das auch einfach als, das ist jetzt halt irgendein Charakter und das ist halt Indiana Jones und das ist mir aber ganz egal, dass es Indiana Jones ist, denn ich spiele das einfach so, als wäre es halt irgendwie ein Uncharted oder ein Tomb Raider und damit habe ich Spaß. Also irgendwie in der Weltgeschichte umherreisen und Geheimnisse aufdecken, Singleplayer, Story haben, bisschen rätseln, bisschen prügeln und schießen. Funktioniert. Sieht gut aus. Außer die Animationen, gerade von Gesichtern, das könnte echt ein gutes Stück besser sein bei der AAA-Produktion. Aber abgesehen davon kann ich mich optisch nicht beschweren. Das läuft doch ganz gut. Außer wenn ich Full Raytracing anmache, weil dann ist meine 4080 ein Fauch am Krüppel. Aber das hat mich jetzt positiv überrascht in dem Sinne, weil ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass da ein neues Uncharted rauskommt.
Deswegen steht es auch noch auf meiner möchte ich unbedingt spielen Liste für den Rest des Jahres. Vielleicht ist zwischen den Feiertagen ja ein bisschen Zeit
Ja.
dafür.
Ja, kann ich empfehlen. Gut, irgendein Spiel, das wir noch durch den Kakao ziehen möchten, wo du sagst, das hat dich herbe enttäuscht, dass du aber trotzdem gespielt hast und dann hat es dich gerade deswegen herbe enttäuscht.
Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Händchen bewiesen. Das, was ich gespielt habe, habe ich zumindest nicht bereut.
Okay. Ich habe leider mich von Square Enix hart ausnehmen lassen. Aber damit habe ich ehrlich gesagt zu halb gerechnet. Das war so ein Gamble mit Life is Strange Double Exposure. Weil ich ein großer Fan bin von Life is Strange 1 und, also das heißt ja nicht 1, aber halt dem Originalen. Und die danach kamen, die wurden zwar gefühlt jedes Mal ein bisschen schlechter, aber wir waren immer noch gut. Und dann habe ich das hier zum Vollpreis gekauft, sogar in der wir nehmen dich richtig aus Variante für, ich glaube, 80 Euro oder so. Und das war also so viel Geld schlecht ausgegeben für Videospiele habe ich schon lange nicht mehr. Das ist kein gutes Spiel, leider. Die ersten drei Episoden, es ist ja wieder so eine Episodenstruktur. Ich glaube, ich habe davon im Podcast schon erzählt. Die ersten drei Episoden sind noch so generisch, aber immerhin gut generisch. Und die letzten beiden Episoden, das ist wie bei der letzten Staffel oder den letzten zwei Staffeln von Game of Thrones. Man hätte es einfach nicht starten sollen. Man hätte einfach zwischendurch aufhören sollen. Und dann wäre das Spiel hier immerhin gut bis okay gewesen. Und so ist es wirklich einfach nur eine herbe Enttäuschung gewesen. Aber abgesehen davon hatte ich, glaube ich, auch ein gutes Händchen.
Da merkt man, wir sind vom Fach.
Wäre ja auch schlimm, wenn wir wirklich nur den größten Trash spielen würden. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch teilweise dann natürlich auch sinnvoll, mal den größten Trash zu spielen und weiß, wovon man spricht. Ne?
Deswegen habe ich Far Cry 6 gespielt.
Das haben wir mir schon letztes Jahr. Und das ist
Ja,
wirklich auch
ich habe es auch nicht
scheiße,
durchgeschafft.
ja. Ja, nee, ich auch nicht. Werde ich auch nie.
Nein.
Also das ist auch, denke ich, das Paradebeispiel für, wir machen seit Far Cry 3 immer das Gleiche und es wird jedes Mal ein Stück schlechter. Weil da gibt es ja nicht nur 4 und 5 und 6, da gibt es ja noch die ganzen Zwischengeschichten, die auf der gleichen Map des Originals dann stattfinden, die ja so richtig der Cash Grab dann sind. Und also, das wäre echt eine Katastrophe.
Wobei ich mich
Zuletzt.
super gerne an Far Cry Blood Dragon zurückerinnere, weil man da auch wieder den Eindruck hatte, da ist einfach ein Team von der Leine gelassen worden, die durften einfach machen, was cool ist. Das ganze Spiel
Aber
besteht nur aus Dingen, die cool sind und die einfach kindischer Spaß sind.
das war ja noch Far Cry 3, oder
Ja,
nicht?
richtig.
Ja,
Und ich möchte
genau. Also das war noch
tatsächlich,
super.
ich möchte wieder sowas. Roboter, Overkill-Fähigkeiten, Laser, Dinosaurier, alles davon.
Hast du schon Horizon gespielt?
Ja, habe ich.
Ist natürlich was anderes, ne? Aber das Setting mit den Robotern, die Lasern haben, wird dir da auch geboten, ne? Forbidden West dann dieses Jahr auch auf dem PC, oder hast du das
Richtig.
schon auf der PlayStation gespielt? Oder beides?
Ich habe beide auf der PlayStation gespielt, weil ich Zero Dawn damals so unglaublich gut fand,
Ja.
dass ich mich einfach nicht beherrschen wollte. Ich fand es aber
Ja,
tatsächlich
genau.
dann leider nicht ganz so gut wie den ersten Teil. Die haben ein bisschen
Nee,
den Fokus
das stimme ich
verloren
dir
und so ein
zu.
bisschen vergessen, was den ersten Teil so richtig gut gemacht hat.
Gut, der erste Teil, also der zweite ist ja trotzdem der Grund, aus dem ich mir eine PlayStation 5 gekauft habe, dann endlich mal. Aber der erste Teil hatte halt auch noch diesen Bonus, dass du ja, wenn du da reingegangen bist und du dich vorher hast nicht spoilern lassen, dass er ja wirklich sehr viele krasse Plot-Twists hatte. Und man ja quasi in ein ganz anderes Setting reingeworfen wurde und in eine andere Story, als man das vielleicht vorher ahnen konnte. Das war ja beim zweiten Teil dann schon gar nicht mehr möglich. Aber auch abgesehen davon würde ich sagen, sie haben sich da, in manchen Sachen haben sie die falsche Richtung skaliert.
Ja, aber immerhin Dinosaurier im Grunde, damit kann man auch nichts mehr falsch machen.
Ja, ein sicheres Boot eigentlich. Und ist auch immer noch ein gutes Spiel. Ja, aber das war dann eigentlich für uns das Jahr, würde ich behaupten. Das waren jetzt nur Max und ich, Fabian, hallo. Wir haben natürlich noch mehr Redakteure in der Redaktion, auch noch mehr Redakteure, die irgendwas mit Spielen zu tun haben, aber vor allem halt auch noch mehr Redakteure. Und zwischen den Jahren, und dieser Podcast hier wird dann ja, was habe ich gesagt, am 27., nee, am 25., ne? Irgendwann zwischen den Jahren, also vielleicht noch nicht, wenn dieser Podcast erschienen ist, aber in den Tagen darauf und vielleicht dann ja, wenn man ihn hört, weil ich jetzt mal unterstelle, dass viele vielleicht am 25. Dezember auch was anderes, vielleicht nicht besseres, aber was anderes zu tun haben, als unseren Podcast zu hören. Vielleicht ist es dann schon erschienen und zwar wird es wie letztes Jahr einen Rückblick geben der Redakteure auf Computerbase über die Spiele, die man dieses Jahr gespielt hat, vorzugsweise die Spiele, die auch dieses Jahr erschienen sind, die man dieses Jahr gespielt hat. Das heißt, wer jetzt bei uns hier gesagt hat, das interessiert mich alles nicht oder das habe ich alles schon gespielt, der aber noch auf der Suche ist nach ein paar Empfehlungen oder nach ein paar Warnungen vor Spielen, der wird vielleicht in diesem Artikel, der dann bald erscheinen wird oder schon erschienen ist, fündig werden. Und gut, vielleicht hört man diesen Podcast auch erst, wenn man diesen Artikel gelesen hat, denn der Podcast wird da unten eingebettet sein. Nachdem wir das Jahr hier jetzt dann ja aber abgeschlossen haben, vielleicht noch einmal ganz kurz der Blick ins nächste Jahr, denn wie das auch schon letztes Jahr so war, so richtig weiß man jetzt noch nicht, was einen dann nächstes Jahr erwarten wird und vor allem, was man selbst von nächstem Jahr erwarten kann, oder?
Ich habe nicht groß in die Zukunft geschaut. Viel wird ja sowieso noch mal verschoben. Und da warte ich dann einfach ab, was dann tatsächlich wann, wie, wo kommt, ohne mich groß vorab zu informieren. Dann umgehe ich auch ein bisschen den ganzen Hype und kann das, was rauskommt, schöner beurteilen.
Ja, das ist auch so eine Strategie, die ich meistens fahre. Ich bin auch so jemand, der eigentlich Trailer fast nicht anschaut. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich eh Interesse dran habe, weil ich mich da nicht spoilern lassen will. Aber auch, weil, also der Pile of Shame oder der Pile of Fame, wie auch immer man das will, also der Backlog, der ist immer noch groß genug. Also eigentlich brauche ich gar keine neuen Spiele. Man ist natürlich trotzdem begeistert, wenn welche kommen. Anfang des Jahres irgendwann, im ersten Quartal, stehen bereits ein paar Spiele an, wo ich dann doch interessiert bin. Also auf jeden Fall sehr freue ich mich auf Farthest Frontier. Das ist jetzt seit über 2 Jahren im Early Access. Ein Siedler-like, wenn man so will. Und wahrscheinlich aktuell, selbst wenn es jetzt Manor Lords und Pioneers of Pogonia gibt, das Siedler-like, wenn man so will, das mir am besten gefällt, weil ich da auch am schönsten einfach in meinem Ideal von, ich baue mir ein idyllisches Städtchen auf, schön, und das kann ich beobachten, wenn es lebt. Das kann ich da super ausleben. Und das geht in die Vollversion. Also das verlässt den Early Access irgendwann Anfang des Jahres. Und dann gibt es nochmal ein großes Update, wo auch schon viel bekannt so ist. Ich verfolge das immer und da freue ich mich sehr drauf. Also das ist wahrscheinlich das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue. Es ist ja auch, wenn irgendwann im Februar Civ Civ 7 dann erscheint. Und da bin ich natürlich auch gespannt. Da hatte ich ja auch schon eine Preview zugeschrieben zur Gamescom. Da bin ich gespannt, was passiert. Ich bin tatsächlich ein bisschen, also ich, Vorfreude will ich es nicht nennen, aber also ein Stück weit reizt es mich schon, Assassin's Creed Shadows. Ich kann es nicht sagen, ohne zu lachen, aber also ich bin schon gespannt einfach, was sie da machen. Also wahrscheinlich bin ich da total naiv, weil ich wahrscheinlich genau weiß, was sie machen werden, aber mal schauen. Aber da hast du ja auch schon gesagt, als wir uns im Vorfeld kurz über diesen Podcast unterhalten haben, was wir eigentlich alles besprechen wollen, da hast du gemeint, interessiert doch keine Sau. Es kommt ja außerdem Ghost of Yotai, also das, die Fortsetzung zu Ghost of Tsushima, kommt ja auch auf den Markt.
Aber leider wahrscheinlich erstmal nur für die PlayStation 5.
Oh, und vielleicht auch gar nicht im Frühling, sondern wahrscheinlich eher im Herbst, oder?
Davon ist auszugehen, weil es ja nur 2025 hieß. Also wird es wahrscheinlich eher was Zeitslot Richtung Weihnachten.
Aber da freust du dich drauf.
Ich freue mich mega drauf. Ich fand den ersten Teil, wenn man den so nennen will, richtig, richtig gelungen. Das, die Atmosphäre, die sie da auf den Bildschirm gebracht haben, war gigantisch. Es hatte teilweise was richtig Meditatives. Eine der schönsten Spielerlebnisse, die ich so in den letzten 2-3 Jahren hatte.
Also wir haben das für die PlayStation, aber ich persönlich habe es noch nicht gespielt. Ich sehe es nur manchmal und dann, also immer wenn ich es bisher gesehen habe, habe ich mir irgendwie so gedacht, dass es so ganz entfernt in die Richtung The Witcher 3 oder Horizon Zero Dawn geht. Aber vielleicht bist du doch gerade ganz schockiert, weil ich das komplett falsch verstanden habe.
Es ist definitiv kein Rollenspiel wie The Witcher. Es geht dann, schwierig, ein Open-World-Action-Spiel mit so ganz leichten Souls-Elementen.
Okay.
Aber halt auf eine wunderschöne Weise kombiniert. Wenn du es eh hast, ganz oben auf den Pile of Shame packen und als erstes runternehmen. Okay. Und dann sparst du dir auch das Geld für Assassin's Creed Shadows, weil Ubisoft ja erfahrungsgemäß nur das zweitbeste Spiel macht.
Ja, also ich tue mich aktuell ein bisschen schwer, auf diesen opportunistischen Hate mit einzusteigen, weil ich ja mit Star Wars Outlaws, wie gesagt, Spaß hatte. Deswegen, vielleicht bin ich jetzt auch wieder zu naiv geworden, aber
ich mache das ja nicht Setting, aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung.
Nee, ja gut, für mich wäre es jetzt opportunistisch, meine ich, damit einzusteigen. Also generell auf Ubisoft kann man immer draufhauen, ne? Da wirst du niemanden finden, der da irgendwie dir im Weg steht. Aber
ich finde es ja auch irgendwo schade, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen.
Definitiv.
Eigentlich wäre es cool, wenn die auch gute Spiele machen würden. Ich meine, die haben ja auch viele Konzepte, die man sonst so nicht sieht.
Haben sie ja auch mal vor 10 Jahren oder so.
Ja. Ich meine, ein neues Beyond Good and Evil zum Beispiel, das nicht mit NFTs und Mikrotransaktionen und Open World und was auch immer der neueste Trend ist, den sie da gerade versuchen einzubauen. Das geht schon wieder in die falsche Richtung. Aber dann starte ich halt dieses, wie heißt der Launcher jetzt? Ist das noch Connect oder heißt der jetzt Uplay?
Ich glaube, es heißt Ubisoft Connect. Uplay war früher.
Okay. Mit seiner komischen Update-Politik und dieser ja, genau. Dann habe ich auch schon wieder irgendwie die Hälfte keinen Bock mehr.
Also zum einen lädt er halt 3 Updates hintereinander runter. Furchtbar. Und zum anderen vergisst er ja jedes Mal, also ich glaube, es kam noch nicht vor, dass ich das Ding geöffnet habe und er mich nicht gefragt hat, hey, melde dich bitte neu an. Wir haben vergessen, wie deine Anmeldeinformationen sind.
Ja, ich also möchte, das, ja, ohne großen Aufwand tolle Spiele spielen. Und wenn wir es wäre schön, wenn wir Ubisoft da Angebote machen könnte.
Ja, aber kommt, also Star Wars Outlaws gibt es ja inzwischen auch auf Steam. Und das neue Assassin's Creed kommt ja direkt da. Also daran merkt man, wie bitter nötig sie die Verkäufe haben, dass sie das inzwischen dann auch wieder direkt auf Steam bringen. Hilft halt auch nur leider halb so viel, weil es dann ja trotzdem, also Steam ist dann ja quasi der Launcher für den Launcher. Soweit ich das weiß, haben sie zumindest nichts anderes angekündigt.
Ja.
Bei Civ 7 ist es wieder anders. Da haben sie den 2K-Launcher gestrichen. Da kann man jetzt also direkt nicht den Launcher launchen, um das Spiel zu launchen, sondern man kann das Spiel launchen aus dem Launcher heraus. Schön.
Es sollte immer so sein, aber das sind ja auch am Ende wirtschaftliche Erwägungen. Du kommst nicht ohne Steam klar, aber du kannst sicherlich auch immer noch ganz gut die höheren Gewinne mitnehmen auf deiner eigenen Plattform. Wenn du groß genug bist, 2K war es nicht. Für EA und Ubisoft lohnt sich das noch. Auch wenn ja im Grunde, das ist ja jetzt nicht Ubisoft-spezifisch, auch wenn die garantiert gerade ein bisschen kriseln, es kommt keiner um Steam mehr herum.
Sogar Sony kommt ja inzwischen nicht mehr um Steam herum. Vielleicht wieder, wenn sie dann irgendwann doch ihren eigenen Launcher bringen mit dem PSN-Account, keine Ahnung, aber aktuell ist das ja alles auf Steam und es ist auch nichts anderes angekündigt. So, was nächstes Jahr erscheinen wird, aber bestimmt nicht auf Steam, zumindest gehe ich nicht davon aus, und was ja im Grunde genommen der Elefant im Raum ist.
Die fertige Version von Stalker 2.
Ja, die wird ja auf Steam erscheinen. Ach so, nee, du meinst im Sinne von, das wird nächstes Jahr nicht fertig, sorry.
Doch, es wird nächstes Jahr endlich fertig nach dem 10. Patch oder so.
Ja, das hieß es doch auch in den Reviews die ganze Zeit, das ist das beste Spiel, was man 2025 spielen kann im Herbst oder so. Aber dann ist es ja auf Steam. Also das ist doch auf Steam das Spiel. Was aber nicht auf Steam sein wird nächstes Jahr, aber angeblich nächstes Jahr erscheinen soll, ist GTA 6.
Oh mein Gott.
Habe ich dich jetzt ganz kalt erwischt.
Nein, ich denke nur an GTA 5 zurück und ich fand es halt gut, aber nicht überragend. Und wenn ich mir die alten Kommentare in Erinnerung rufe, war ich damit ziemlich ein Außenseiter. Aber ich erwarte mir da vom sechsten Teil tatsächlich auch nicht viel mehr.
Als ein GTA 5 in neuem Anstrich.
Naja, als ein Spiel, das gut ist, aber keine Risiken eingeht. Insbesondere GTA war ja immer der bisschen kontroverse Humor.
Also GTA 5, wenn ich da an kontrovers denke, fällt mir halt diese Folter-Szene ein. Aber der Humor natürlich auch immer.
Ja, wobei das alles safe war. Witze über einen Toyota Prius finde ich, also waren, als das rauskam, schon nicht mehr innovativ oder frisch. Das war einfach nur ein bisschen Mainstream aufgegriffen. Und diese Folter-Szene hatte ja überhaupt keinen Platz, außer wir brauchen irgendwie einen Schocker und es muss brutal sein.
Genau deswegen war die da drin, absolut. Komplett überflüssig, aber einfach nur kontrovers.
Ja, also ich erwarte mir vom sechsten Teil tatsächlich auch nicht viel mehr. Kann ja auch nicht, weil der wird ja brutal teuer.
Also wenn es ein Spiel gibt, bei dem man gemessen an Entwicklungskosten und Zeitraum und bei Impact auf die Branche und Mannstärke von AAA sprechen kann, dann ist es wohl GTA 6. Und hier, wie heißt das? Star Citizen. Aber bleiben wir bei GTA 6.
Nein. Jetzt möchte ich kurz noch sagen, dass Star Citizen ja wohl kein Spiel ist, weil es nicht fertig ist. So.
Deswegen reden wir ja auch von GTA 6 jetzt. Ja, also ich weiß halt auch noch so gar nicht richtig, was ich davon jetzt überhaupt halten soll. Also es heißt ja 2025. Ich würde nicht sagen Frühjahr oder so, weil dann wäre die Marketingmaschinerie da schon längst angelaufen. Das kann nur Herbst sein. Und wenn es für den Herbst geplant ist und dann verschoben werden muss, weil heutzutage alles in der Größenordnung verschoben wird eigentlich, dann ist es halt nicht mehr 25, dann ist es schon 26. Deswegen würde ich nicht mehr meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es 25 rauskommt. Wobei auf der anderen Seite, wenn das für 25 angekündigt ist und dann nicht rauskommt, dann will ich nicht wissen, wie die Aktie da abgeht. Aber dadurch, dass wir im Endeffekt schon seit einem Jahr ja wieder nichts mehr gehört haben von dem Spiel und dass meine Erwartungen im Endeffekt auch nur sind, ja, das wird halt ein neues GTA 5 in größer und schöner. Bei GTA 5 fand ich die Singleplayer-Story und die Welt eigentlich ganz cool. Heutzutage taugt das natürlich auch nur noch halb so viel, wenn überhaupt, weil es einfach in die Jahre gekommen ist ohne Ende. Das heißt, wenn man jetzt quasi diese Experience modernisiert, weiß ich nicht, ob das ausreicht, aber ich vermute, genau das wird es halt geben. Also auch da wird dann wieder das Wort generisch wahrscheinlich sehr gut draufpassen. Und an den Online-Modus will ich erst gar nicht denken, was da passieren könnte.
Oh, da wird eine ganze Menge passieren. Der wird sicherlich an 5 anknüpfen und damit enorm lukrativ sein. Du kannst ja schon mal Shark Money sammeln, damit dein Konto gut gefüllt ist.
Das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, also vielleicht habe ich die Historie da irgendwie falsch im Kopf, aber GTA 5, also GTA Online, ist ja doch quasi Referenz, Fallstudie und Wegbereiter für aggressive Pay-to-Win-Monetarisierung in Mehrspielerspielen, auf dem PC, auf den Konsolen oder nicht.
Stimmlich. Und das Ganze ja vor allem auch in einem Vollpreistitel.
Genau, also damit hat man dann, also das, man, das wird, also man nennt Rockstar eigentlich nie in dem Kontext, weil das ja etwas, also das ist ja etwas sehr, sehr, sehr Schlechtes. Und das dichtet man Rockstar irgendwie nie an. Also wenn EA wieder irgendwie so einen Mist bringt, dann, oder Blizzard in meinem Fall, ja. Aber bei Rockstar sieht man da gerne häufig irgendwie drüber hinweg, dass die da so viel Mist gebaut haben und Tür und Tor für noch mehr Mist geöffnet haben, was die Monetarisierung angeht.
Naja, den Shitstorm oder den Shit hat ja 2K gekriegt als Publisher, die das ja sicherlich auch letztlich zu verantworten haben.
Ja, das
Und
stimmt auf der anderen Seite auch wieder, ja.
bei 2K bist du dann bei diesen, was waren das, Baseballspielen, bei denen ja in den Steam-Rezensionen steht, sie sind irgendwie ein Casino, bei dem man zufällig auch Basketball spielen kann.
Genau, wo man im Endeffekt versucht hat, ein Mikrotransaktionsportal um psychologische Casino-Tricks herumzubasteln, das als Setting zufällig irgendeine Sportart hat, ja.
Genau, also das ist ja schon relativ deutlich besetzt,
Oh.
dass man jetzt bei GTA nicht so hart, also dass das nicht so in den ganzen Diskussionen auftaucht, liegt vermutlich einfach daran, dass GTA GTA ist
Oh.
und dass sich diesen Online-Modus halt verdammt viele Leute gewünscht haben. Es gab vorher in ab GTA 3, glaube ich, immer wieder Versuche, so einen Multiplayer-Mod zu bauen. Und der ist dann halt endlich gekommen.
Ja, aber ich glaube, da können wir dann auch wieder als Fazit ziehen, so richtig Vorfreude haben wir da nicht, sondern aktuell eher Skepsis, was GTA 6 angeht. Jetzt fällt mir gerade auch ein, Take-Two ist ja auch noch der Publisher von Civ, auf das ich eigentlich warte im Januar, im Februar. Also vielleicht wird das auch nochmal eine Shitshow vor dem Herrn, ich weiß es nicht, aber zumindest bei GTA.
Hab ich dann gerade Take-Two mit 2K verwechselt?
Oh, oder ich habe sie verwechselt. Ja, nee, ich bin doch. Ich glaube, wir haben sie. Nee, die sind das. Sind die das Gleiche? Sind die, oh Gott, jetzt machen wir direkt am Ende nochmal, sind wir nochmal richtig peinlich. Pass auf. 2K ist ein Vertriebslabel des Computerspiele-Publishers Take-Two Interactive.
Oh,
So.
sehr gut.
Also haben wir eigentlich nichts verwechselt, sondern nur dieser kleine Moment war, den
Also sind sie
vergessen wir.
das, was Alphabet für Facebook und Google ist?
Irgendwie sowas. Also die hatten noch auch so ein, zum Beispiel hatten die doch auch, ich glaube, Private Division war doch von denen das Indie-Label, das sie jetzt abgestoßen haben oder nicht? Oder bin ich da auch wieder auf. Jetzt kommt hier gefährliches Halbwissen ganz
Ja,
zum Ende, das vergessen wir bitte.
richtig.
So.
Könnte nämlich auch Square Enix gewesen sein.
Okay, aber GTA 6, deine Aussicht ist, dass das kann ja nichts werden.
Was heißt, das kann nichts werden? Das wird bestimmt ein gutes Spiel. Es kann ja nicht ein schlechtes Spiel werden. Dafür steckt da zu viel Geld hinter, zu viel Experten und zu viel
Das
Druck.
stimmt wohl. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das den Impact, sagen wir, von einem Witcher 3 haben wird. Das ist also ein Spiel, das so richtig alles nochmal über den Haufen stößt.
Nö, das glaube ich auch nicht.
Ich meine,
Also ich glaube, das wird in gewisser Weise generik in Perfektion.
ja, ich meine, Red Dead Redemption 2 hat ja das Open-World-Genre noch mal als quasi Live-Sim oder so ein bisschen vorangebracht.
Fand ich auch besser als GTA 6, 5.
Aber da weiß ich nicht, ob GTA das Gleiche machen kann überhaupt, weil es ja eine etablierte Marke ist und weil es Geld einbringen muss. Und auch letztlich, da kommen ja so viele Sachen zusammen. Es ist zu teuer. Die Leute erwarten von einem GTA, dass es das ist, was sie so ein bisschen kennen. Es ist ja auch wieder so eine Quadratur des Kreises. Es muss neu und anders genug sein, damit es wieder spannend wird. Es darf aber auch nicht zu weit anders sein, damit es was völlig Neues ist.
Man muss auf der anderen Seite auch wieder bedenken, die Leute, die damals GTA 5 gespielt haben, als es rauskam, das ist ja inzwischen 10 Jahre alt, älter, 2013 kam das raus, oder nicht? Verrückt. Auf jeden Fall werden die Leute, die das damals zum Release gespielt haben, nicht die Zielgruppe dieses neuen Spiels sein, das GTA 6 heißt. Sondern da ist ja eine ganze Kohorte, eine ganze Generation nachgerückt an Spieler, die genauso adressiert werden muss und wahrscheinlich eher die Zielgruppe ist. Oder denkst du, ich sehe das falsch?
Schwierig. Also wenn diese Zielgruppe überhaupt das Interesse am Spielen verloren hat, dann ja. Ich glaube aber schon, dass man die auch mitnehmen möchte. Gerade für den Online-Part macht es total Sinn, die Spieler zu übernehmen.
Also wird das in vielerlei Hinsicht eine Quadratur des Kreises und genauso eine Gratwanderung.
Und zumindest spannend. Aber man
Aus der
tut ja sowieso
Perspektive auf jeden
ziemlich gut
Fall.
daran, den Hype komplett zu ignorieren und einfach zu gucken, was dann am Ende tatsächlich rauskommt und was sie draus machen.
Ja, aktuell geht das mit dem Hype ignorieren auch noch relativ gut, aber sobald dann halt, also wenn es dann Ende des Jahres rauskommt, dann wird ja spätestens dann ja im frühen Sommer, wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, dann das Marketing so langsam hochgefahren. Und ich glaube, dass sie da sehr viel Geld reinschmeißen werden, einen Hype zu generieren. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so kommt, ob es wirklich im Herbst rauskommt.
Rechnen wir mit 26 und genießen die Zeit dahin mit anderen Spielen.
Das ist doch eine schöne Botschaft, denn Pile of Shame ist ja nach wie vor groß genug, auch wenn es dieses Jahr jetzt im AAA-Segment nicht so viel gab. Wir haben gesagt, sehr viele Indies waren dabei, auch noch sehr viele, die ich spielen will. Wir haben dann doch ein paar Sachen, auf die wir uns freuen können. Und na, wenn sich in der AAA-Branche vielleicht ein bisschen was bewegen muss, weil bewährte Konzepte dann doch nicht mehr so funktionieren, auch wenn sie super sicher sind, dann ist das ja eigentlich an sich keine schlechte Botschaft. Mal schauen, was die Publisher draus machen.
Genau. Dann sind wir so ziemlich am Ende, oder Fabian?
Nö, da sind wir so ziemlich am Ende angekommen, glaube ich auch. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Dann bleibt es mir jetzt an der Stelle zumindest direkt mit den schönen Weihnachtsgrüßen zu beginnen. Wer das noch zu den Festtagen hört, der möge auch noch weiterhin schöne Festtage haben, frohe Weihnachten. Vielleicht lag ja auch das eine oder andere Spiel unterm imaginären Weihnachtsbaum. Und man hat jetzt zwischen den Jahren was zu tun. Bietet sich bestimmt an, da das eine oder andere Spiel vielleicht nicht nur aus diesem, sondern aus dem letzten Jahr auch noch nachzuholen. Dann wünsche ich einen guten Rutsch, bleibt gesund und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ciao.
Ciao.